Ja, hallo Bernd.
Hallo Wolfram.
Diesmal besonderen Dank, dass du fast spontan diesem Interview hier zugestimmt hast, was wir machen wollen. Interview oder Vortrag, wie es sich entwickelt. Thema haben wir die Unterdrückung des Lebendigen durch offene oder strukturelle Gewalt. Ich glaube, du wolltest irgendwie in der Geschichte anfangen, wie sich das entwickelt hat oder wie es früher war.
Ja, ich will mal vorausschicken, dass ich mich wesentlich beziehen werde auf das Werk von Wilhelm Reich, einem Schüler von Sigmund Freud, der dann seine eigenen Wege gegangen ist in vieler Hinsicht und dessen Gesamtwerk ich als eine Schatztruhe empfinde, die lange Zeit ja auch sozusagen versenkt war und erst gehoben werden musste und geöffnet werden musste. Eine Schatztruhe in Bezug auf Grundlagen lebendiger Entfaltung. Und das sind auch Grundlagen eines friedlichen Miteinander der Menschen, individuell wie auch gesellschaftlich. Im Grunde geht es um ganz tiefe Friedensarbeit. Und diese Schatztruhe des Reich'schen Gesamtwerks enthält so viele einzelne und unterschiedliche Aspekte, dass es ganz schwer ist, das in relativ begrenzten Zeitrahmen auch nur annähernd rüberzubringen. Ich habe ja da über die Jahrzehnte hinweg, beginnend schon 1979, öffentliche Veranstaltungen angeboten, in Berlin vor allen Dingen, der Einführung in die Arbeiten von Wilhelm Reich. Das waren zum Teil in den Wintersemestern 18 Termine je 3 Stunden, also da kommt eine ganze Menge zusammen. Ich habe dann später da etliches auch ins Internet gestellt. Es kam dann nochmal 2010/11 eine 10-teilige Vortragsreihe, auch auf Video, und die findet man auch über meine Website www.berndsenf.de. wenn man das Stichwort oder den Schwerpunkt Wilhelm Reich anklickt. Darüber hinaus viele schriftliche Veröffentlichungen. Ich habe mitbegründet seinerzeit eine Wilhelm Reich-Zeitschrift Emotion. Da habe ich hier mal ein paar Exemplare mitgebracht oder hervorgeholt. Emotion, so sah die erste Ausgabe aus und dann die zweite. Und so weiter und so fort, also eine bunte Reihe, dann Emotion 3, Emotion 4 und so weiter. Und es kamen dann zwei Ausgaben, auf die ich mich inhaltlich nachher auch beziehen werde. Hier die Emotion, was ist das? Emotion 10 und dann eine Doppelnummer 12. Diese Zeitschrift ist nicht mehr jetzt herausgegeben, also die hat irgendwann dann mal ihre Arbeit eingestellt. Meine Beiträge, und das waren einige zu dieser Zeitschrift, die finden sich alle auf meiner Website unter dem Schwerpunkt Bernd Senf in Emotion, also eben in dieser Zeitschrift. Das nur vorweg für diejenigen, die vielleicht aufgrund jetzt dieses Videos hier Interesse entwickeln, da den einen oder anderen Aspekt zu vertiefen. Das ist mittlerweile also alleine schon durch diese Veröffentlichung möglich und natürlich auch durch Veröffentlichungen mancher anderer Autoren und Autorinnen. Nun, zu der Zeit, als ich das erste Mal auf Veröffentlichungen von Wilhelm Reich stieß, das war im Zuge der Studentenbewegung, wo sich ja viel bewegte in Berlin und ich als ganz konservativer Mensch hierher kam, also aus der Gegend von Bad Godesberg. Dort hatte ich meine Schulzeit durchlaufen, ein Studium, insgesamt konservativ geprägt, kam ich in die Turbulenzen der Studentenbewegung und unter anderem war dort ein Thema damals, also Ende der 60er, Anfang der 70er, Wilhelm Reich. Mir sagte der Name nicht viel, außer dass zwei meiner Jugendschwärme den gleichen Nachnamen hatten. Eine hieß Bärbel Reich, die andere Ulla Reich. Ihr Vater hieß Willi Reich. Und ausgerechnet dieser Name tauchte mir später in anderem Zusammenhang auf und hat meinen Lebensweg ganz stark, ganz wesentlich geprägt. Ein Buch, das war mir richtig peinlich. Das wurde damals in der Mensa der TU, der Technischen Universität Berlin, immer wieder angepriesen, und zwar auch lauthals angepriesen. Wilhelm Reich, die Funktion des Orgasmus. Das war damals noch im schwarzen Einband und ein Buch von 1929 von Wilhelm Reich neu aufgelegt bzw. kopiert als sogenannter Raubdruck. Und später kam, 15 Jahre später, der gleiche Titel nochmal vor, nämlich die Entdeckung des Orgons und der Untertitel die Funktion des Orgasmus. Das ist inhaltlich nochmal viel umfangreicher als der erste Band. Und dieses Buch, als ich das in die Hand bekam, nach einigen Zögern habe ich es mir dann eben besorgt, hat mein Weltbild wesentlich, in wesentlichen Punkten ins Wanken geraten lassen. Sowohl wissenschaftlich hat es Einfluss gehabt auf meine Sichtweise mancher ökonomischer Theorien und dessen, was der Wohlstand genannt wird, und gleichzeitig doch emotionales Elend sein kann, aber auch in Bezug auf meinen eigenen Lebensweg. Und ich habe seinerzeit einem Nachbarn, als ich das Buch durchgelesen habe, in voller Begeisterung gesagt, ich glaube, ich habe heute eines der wichtigsten Bücher des 20. Jahrhunderts in der Hand. Und ich würde auch nach ein paar Jahrzehnten in der Rückschau sagen, das war nicht übertrieben. Es ist eine so unglaubliche Fundgrube, jetzt nicht nur dieses Buch, sondern die Inhalte, die Entdeckungen, die Reich in diesem Buch beschreibt und wie er da auch jeweils dazu gekommen ist. Es wird hier sehr klar, sehr verständlich beschrieben. Ich hatte erst eben große Hemmungen, mich diesem ja doch sehr damals sehr tabuisierten Thema überhaupt näher zu widmen. Das deutet auch an, dass ich in der Hinsicht einige Probleme gehabt habe, wie so viele andere in dieser Zeit, wo das Thema Sexualität sehr tabuisiert war. Und ich war zwar Klassenbester, ich war Bester im Studienabschluss, aber von diesen wichtigen Aspekten des Lebens und des Liebens hatte ich in dieser Laufbahn sozusagen nichts mitbekommen. Außer dann eben durch diese Anstöße in der Studentenbewegung. Ja, es gab dann keinen Halt mehr. Ich habe mir damals besorgt, was es gab. War auch ganz erstaunt, dass diese Bücher lange Zeit nicht zugänglich gewesen waren. Und dass sie sogar in den USA in der Mitte der 50er Jahre verbrannt worden sein sollen. Und dass Wilhelm Reich in den USA dann auch in den Knast geraten ist und diesen Knast nicht überlebt hat. Das waren alles Dinge, die mir sehr merkwürdig vorkamen. Und ich bin immer mehr auf Spurensuche gegangen, wo lässt sich etwas finden, also von dem verschütteten und ja zum Teil eben auch verbrannten Gesamtwerk von Reich. Wo ist irgendwas rübergerettet worden? Und nach kam damals ja erst der Verlag Kiepenheuer und Witsch mit Hardcover-Ausgaben, dann Fischer Taschenbuch mit Taschenbuchausgaben, mindestens erstmal des sogenannten frühen und ich würde mal sagen mittleren Wilhelm Reich. Und später kam der Verlag 2001 mit Veröffentlichungen des, wenn man so will, späten Wilhelm Reich an die Öffentlichkeit, sodass das, was Reich zu seinen Lebzeiten veröffentlicht hatte, dann allmählich doch mehr und mehr und ziemlich vollständig wieder zugänglich war. Nun, ich will jetzt nicht dieses Werk und die Erkenntnisse von Reich hier ableiten, dann käme ich zu dem eigentlichen anderen Thema nicht, sondern ich will das mal mehr voraussetzen, dass jemand schon sich mindestens auf den einen oder anderen Aspekt des reichen Werkes bezogen hat, beziehungsweise da schon mal studiert hat, vielleicht auch Erfahrungen der einen oder anderen Methode, auch der therapeutischen Methode, am eigenen Leibe erfahren hat. All das habe ich in meinen Vorträgen zusammenhängend, aufeinander aufbauend dargelegt und will das jetzt nicht alles wiederholen. Allenfalls einige Stichworte. Reich war im Kreise um Sigmund Freud damals in den frühen 20er Jahren dazugekommen. Er war selber Dr. Med, er war geboren 1897 und hat sich sehr begeistert für die Erkenntnisse des frühen Sigmund Freud, nämlich die Entdeckung des Unbewussten, die Entdeckung der psychischen Verdrängung und die Entdeckung eben der Zusammenhänge, dass Menschen an solchen Verdrängungen von Konflikten krank werden können, psychisch, dass das aber auch einmünden kann, übergehen kann in psychosomatische Erkrankungen, würden wir heute sagen, bis hin zu organischen Erkrankungen. Das lag in dem Werk des frühen Sigmund Freud sozusagen als wesentliche Erkenntnis. Und Reich hat sich dafür begeistert und hat dann allerdings im Unterschied zu Freud, der später eine Kehrtwende gemacht hat, immer mehr gefragt, was sind denn eigentlich die tieferen Ursachen für solche massenweise auftretenden Konfliktverdrängungen, gerade auch in Bezug auf das Thema Sexualität. Und das war ja damals eine durch und durch sexualfeindliche, prüde Gesellschaft, und hinter den Fassaden von scheinbarem Glück und Eheglück und Familienglück verbargen sich oftmals ja Familientragödien, unter denen die Beteiligten dann mehr oder weniger verheerend zu leiden hatten. Und während Freud sich von der Frage mehr und mehr abgewendet hat, was sind eigentlich die gesellschaftlichen Hintergründe für diese weit verbreiteten Verdrängungen, ist Reich dieser Frage weiter nachgegangen und hat die Bedeutung eben auch der Sexualunterdrückung immer klarer herausgearbeitet, nicht nur für den Einzelnen, sondern auch gesellschaftlich betrachtet. Also wenn ganze große Teile der Bevölkerung solchen Einflüssen ausgesetzt sind und waren, etwa in der damals weit verbreiteten autoritären und sexualfeindlichen Kleinfamilie, dann hat das ja auch nicht nur individuelle Auswirkungen, sondern auch gesellschaftliche. Das gipfelte zum Beispiel für Wilhelm Reich in seinem Buch Anfang der 30er Jahre, Die Massenpsychologie des Faschismus. Auch heute noch eine Fundgrube, ein umwälzendes Werk zum tieferen Verständnis kollektiver Gewaltexzesse, wie wir sie ja nicht nur in Deutschland mit dem Nationalsozialismus erlebt haben, sondern wie es ja in den letzten Jahren in großen Teilen der Welt in der einen oder anderen Form wieder aufgeflammt ist mit unglaublichen, unvorstellbaren Gewaltexzessen. Das tiefere Verständnis der Ursachen wird befördert, wird erleichtert durch die Lektüre dieses Buches, Die Massenpsychologie des Faschismus. Mit diesen gesellschaftskritischen Betrachtungen, also was sind die Funktionen solcher Unterdrückung? Sie machen die Menschen ängstlich, sie machen aus potenziell selbstregulierten, selbstbewussten, sich selbst entfaltenden Individuen angepasste Untertanen. Aus dieser Gesellschaftskritik heraus kam Reich in Konflikt mit vielen seiner damaligen Umfelder, mit der psychoanalytischen Bewegung um Sigmund Freud, denen das viel zu weit ging. Die Gesellschaftskritik brachte sie ja auch selber ins Abseits, wenn sie das allzu deutlich in der Öffentlichkeit geäußert hätten. Und sie haben sich für einen anderen Weg entschieden, sozusagen die Ecken und Kanten diesbezüglich in ihrem Weltbild abzuschleifen und sich eher an die gesellschaftlichen Verhältnisse anzupassen, auch an die, die dann auf Deutschland und Österreich zukamen, nämlich immer mehr anzupassen an den Nationalsozialismus. Das ist übrigens erst relativ spät historisch aufgearbeitet worden in einem Buch, einem umfänglichen Buch von Andreas Peglau mit dem Titel Unpolitische Wissenschaft? Wilhelm Reich und die Psychoanalyse im Nationalsozialismus. Und da wird herausgearbeitet und aufgezeigt, auf welche Art die deutsche psychoanalytische Bewegung sich arrangiert hatte, mehr und mehr mit dem Nationalsozialismus und dessen Regime, die jüdischen Mitglieder sogar aufgefordert hat, freiwillig auszutreten aus den jeweiligen Organisationen und selber dann sich auch sozusagen ideologisch mehr und mehr auszurichten an dem, was die Nationalsozialisten von den Psychologen erwarteten. Inhaltlich will ich da jetzt nicht näher drauf eingehen. Jedenfalls war Wilhelm Reich einer der wenigen aus dieser ursprünglichen psychoanalytischen Bewegung, die diesen Anpassungsprozess nicht mit vollzogen haben, der also sozusagen aufgestanden ist gegen den Nationalsozialismus, der damit auch viel riskiert hat. Seine Bücher sind schon erstmals 1933 von den Nazis in Berlin hier auf dem berühmten Bebelplatz mit in den Flammen der Bücherverbrennung aufgegangen. Reich war ein Autor, dessen Bücher und Schriften und Zeitschriften damals schon weit verbreitet waren, vor allem zum Thema Sexualaufklärung und Herausarbeiten des Zusammenhangs zwischen Sexualunterdrückung und eben diesen destruktiven und selbstzerstörerischen Tendenzen, die daraus folgen. Das hat dazu geführt, dass Reich dann auch fliehen musste, 1933 über Dänemark, Schweden nach Norwegen. Und er hat in dieser Phase der gewaltigen Umbrüche, ja auch in seinen jeweiligen Umfeldern, auf ganz erstaunliche Art und Weise weiter geforscht an der Weiterentwicklung zum Beispiel der Therapie. Er ist in dieser Zeit mehr und mehr dem Zusammenhang nachgegangen zwischen psychischen Verdrängungen und emotionalen und körperlichen Blockierungen, also körperlichen Verhärtungen. Er nannte das zunächst Charakterpanzer, die charakteristische Art eines Menschen, sich zu blockieren aufgrund bestimmter emotionaler Leidensgeschichten. Und später hat er den Begriff Körperpanzer entwickelt, als er mehr und mehr beobachten konnte, wie die emotionalen Blockierungen sich sozusagen abgelagert hatten in körperlichen Blockierungen, die er vorfand als segmentartig angeordnet. Also Augensegment, Mundsegment, Halssegment, Brustkorb mit den Armen verbunden, dann Zwerchfellsegment, diese Muskulatur über den Bauchraum, Bauchsegment und Beckensegment. Und er hat dann Methoden auch entwickelt, um diese Blockierung von der körperlichen Seite her aufzulockern. Das nannte er zunächst Vegetotherapie, also um verschüttete und dann wieder frei werdende vegetative, spontane, autonome Regungen sich äußern zu lassen und das zu unterstützen und dem Raum zu geben. Vegetotherapie. Später hat er das weiterentwickelt, es kam dann auch ein anderer Begriff, Orgontherapie. Aus diesen Grundlagen, die Reich in den Mitte der 30er Jahre gelegt hat, sind später, viel später, viele therapeutische Schulen hervorgegangen, also die man unter dem Oberbegriff zusammenfassen kann, körperorientierte Psychotherapie. Da gibt es zum Beispiel im Internet auch die entsprechende Website körperpsychotherapie.de. Da kann man die Verästelungen dann auch sehen. Da gibt es auch Hinweise, wo welche Richtungen durch Therapeuten vertreten sind und so. Es ging dann in Norwegen weiter, dass er sich gefragt hatte, was ist denn eigentlich Grundlage dieser Strömungsempfindung, die anlässlich dieser Auflockerung von Körper- und Charakterpanzer immer wieder beschrieben und beobachtet wurden. Und diese Strömungen hat er dann weiterverfolgt und beobachtet auch in anderen Lebewesen, bis hin sogar zum einfachsten Lebewesen, nämlich einem lebenden Einzeller unter dem Lichtmikroskop. Das hört sich, wenn man da zum ersten Mal von hört, ziemlich abenteuerlich und eigentlich sehr fragwürdig an. Und es ist deswegen auch durchaus verständlich, dass jemand, der da neu dazukommt und gleich von diesen Forschungen hört, dass er sagt, also hör mir doch auf, Spinner gibt es doch genug. Es ist jetzt ein neues Buch rausgekommen, in den USA von einem James Strick. James Strick, Wilhelm Reich, Biologist. Leider noch nicht im Deutschen. Das ist wiederum eine Fundgrube. Der James Strick ist Wissenschaftshistoriker. Und er hat diese Jahre von Wilhelm Reich vor allen Dingen in Norwegen und dem vorangehend schon ansatzweise auch in Schweden, aber vor allen Dingen in Norwegen, in Oslo, hat er seinen Blick gewidmet und seine Forschungen und ist vor allen Dingen der Frage nachgegangen, warum sind diese in seiner Einschätzung und auch in meiner Einschätzung so umwälzenden Entdeckungen von Reich so wenig bekannt geworden, beziehungsweise zur damaligen Zeit so heftig bekämpft worden. Als Reich diese Beobachtungen von Mikroorganismen unter dem Lichtmikroskop veröffentlichte und dort auch veröffentlichte, dass diese Gebilde aus nicht lebender Materie sich umwandeln unter bestimmten Bedingungen und Übergangsformen in schließlich lebende Einzeller. Also das er die Biogenese, die Entstehung von Leben aus Nichtleben, experimentell hätte beobachten können. Als er das veröffentlicht hatte, mit allen Versuchsanordnungen und vielen Details dieser Versuchsanordnung, gab es eine Welle der Entrüstung und des Hohnes und des Spottes in Oslo seiner Zeit oder in der norwegischen Presse und im Rundfunk. Das sollen so an die 200 Hetzartikel und Sendungen gewesen sein. Dieses Buch ist später erst im Deutschen nochmal rausgekommen, im Verlag 2001. In dieser ganz schlichten Aufmachung Wilhelm Reich, die Bion-Experimente. Und die wenigsten ahnen, auch wenn sie das Buch gelesen haben, welche umwälzende Bedeutung diesen Entdeckungen zukam, denn es war sozusagen die Ouvertüre zur Entdeckung derjenigen bewegenden Kraft, die sowohl den menschlichen Emotionen zugrunde liegt, auch dem Liebesempfinden und auch den lebendigen Funktionen und Strömungsprozessen in Lebewesen bis runter zum lebenden Einzeller. Das sind ja innere Bewegungen, die da zu beobachten waren, die man gerne hinweg interpretiert hat und sie als Brownsche Molekularbewegung beiseite geschoben hat oder abgestempelt hat. Aber Wilhelm Reich hat immer wieder betont, er hat sehen können, wenn man das sich erstmal darauf einlässt in die genaue Beobachtung, dass es grundsätzliche Unterschiede gab zwischen der inneren Bewegtheit und Bewegung dieser Mikroorganismen und dem, was durch äußere Impulse entstanden ist. Also meinetwegen durch Stoßbewegung von Molekülen in einer Flüssigkeit. Und es ist wirklich erstaunlich, dass anlässlich einer wissenschaftlichen Veröffentlichung derart die Wellen damals in Norwegen hochgingen. Und der James Trick ist nun ganz akribisch und über, ich glaube, 2 Jahrzehnte hat er das historisch aufgearbeitet, ist in die Archive gegangen, in die Briefwechsel, also zwischen Reich und Mitarbeitern von ihm und Instituten, denen er da vieles auch nahe bringen wollte. Er war sehr kommunikativ, er hat sich nicht verkrochen in seinem Labor, sondern immer auch die gesellschaftliche Kommunikation gesucht. Aber es kamen fast nur Dreckschleudern zurück. Und das hat, wie gesagt, der James Trick im Einzelnen aufgearbeitet. Welche Personen waren damals, wenn man so will, federführend für diese Dreckskampagne und Hetzkampagne gegen Wilhelm Reich in Bezug jetzt vor allen Dingen erstmal auf die Bionforschung. Das ist eine lange Geschichte, das kann man ja schon ahnen, wenn das hier fast 500 Seiten füllt, dieses Buch. Da kommen eine ganze Reihe von damals markanten und einflussreichen Persönlichkeiten, die da also beschrieben werden, in ihrer Rolle auch in Bezug auf diese Hetzkampagne. Ich will da nur mal einen herausgreifen. Das ist ein damals sehr bekannter Mensch gewesen in Oslo, und zwar Johan Scharfenberg. Johan Scharfenberg. Das ist wirklich, ich würde es mal krass ausdrücken, ein ganz scharfer Hund gewesen. Ich verwende solche Ausdrücke nicht gerne, aber wenn man sieht und erfährt, mit welch üblen Mitteln er neben manchen anderen daran mitgewirkt hat, den Reich vollkommen zu diskreditieren, als Scharlatan zu bezeichnen und so weiter, dann sind durchaus auch mal harte Bezeichnungen angebracht. Dieser Scharfenberg, um es nur ganz kurz mal anzudeuten, wes Geistes Kind er war. Er war ein Vertreter der sogenannten Eugenik, und die sich ja bezieht auf die Erblehre und dass ganz vieles, eigentlich fast alles, vererbt wird an die nächste Generation, an die nächsten Generationen, was an Anlagen schon vorhanden ist. Dass sogar das, was sozial erworben wurde, also durch die Gesellschaft geprägt, dass das sogar auch in die Gene oder in die Erbanlagen, so wie es damals erstmal eingehen würde und vererbt würde. Und wenn man dann also vermeiden will, dass dort schlechte Eigenschaften vererbt werden, dann muss man eben die betreffenden Personen davon abhalten, Kinder zu zeugen. Das war die Richtung der Eugenik, damals übrigens weit verbreitet, nicht nur in Nazi-Deutschland, auch in den USA, eben auch in Norwegen. Und dieser Scharfenberg war ein Vertreter dieser Eugenik, also die gefordert haben, Zwangssterilisation für körperlich Behinderte, für geistig Behinderte, sogar für, und da ging er noch über die Nazis hinaus, sogar für sozial Behinderte, also die sozial Schwachen, das würde schließlich in deren Erbanlagen auch eingehen, und minderwertige Nachkommen hervorbringen. Und wenn eine Gesellschaft sich davor schützen will, dann muss sie auch die sozial Schwachen, also mindestens daran hindern, dass sie Kinder in die Welt setzen. Also Zwangssterilisation. Das war der Geist, in dem Scharfenberg damals aktiv war. Und mit dem Geist ist er eben auch gegen Wilhelm Reich und dessen Entdeckungen schließlich ja auch der Grundlagen der Lebensenergie vorgegangen und hat ihn versucht völlig zu diskreditieren. Wie gesagt, das ist nur ein kleines Beispiel, Ich habe das Buch gerade gelesen. Es ist nicht leicht zu lesen. Es ist auch erschütternd. Es ist so ein harter Stoff. Es ist erschütternd zu sehen, wie hier ja im Gewand von Wissenschaft, ja, Eugenik hat ja auch als Wissenschaft, im Gewand von Wissenschaft dort Entdeckungen zerstört wurden, beziehungsweise die Entdecker eben diskreditiert wurden, in dem Fall der Wilhelm Reich. Die Grundlagen, wesentliche Grundlagen gesunder, lebendiger Entfaltung immer mehr entwickelt hatten. Bestimmten Individuen und Gruppierungen und gesellschaftlichen Institutionen und Interessen lief das, was Reich dort schon herausgefunden hatte, offenbar immer mehr gegen den Strich. Übrigens mal eine kleine Anekdote am Rand. In dem Kreis derjenigen, die dort an diesen Fragen arbeiteten, forschten, und dazu gehörten auch Forschungen über die elektrischen Veränderungen der Haut im Zusammenhang mit Lustempfinden und Angst. Also, dass sich das objektiv messen ließ, das waren auch interessante Forschungen, die Reich durchgeführt hatte. In dem Kreis, auch der Versuchsperson damals war in Oslo Willy Brandt. Willy Brandt war im engen Kreis um Wilhelm Reich. An seinem 25. Geburtstag war Wilhelm Reich als Geburtstagsgast auch dabei. Und die Freundin, die damalige Freundin von Willy Brandt war Laborassistentin bei Wilhelm Reich. Also das war schon ziemlich nah dran. Aber selbst Willy Brandt hat sich in seiner Autobiografie Links und frei zwar geäußert in der Rückschau zu Wilhelm Reich und seiner Begegnung mit ihm und ihn gewürdigt als Sexualreformer und als hervorragenden Therapeuten und auch als Gesellschaftskritiker, wie die Massenpsychologie des Faschismus etwa gezeigt hat. Aber er hat sich dann schon auch distanziert von den späteren Entwicklungen und Forschungen von Reich. Also das waren ja dann diese Bion-Forschungen. Und hat dann gesagt, ja, da ist Reich dann wohl abgeglitten und hat irgendwie den Boden unter den Füßen verloren. Und dann sei er mehr und mehr verrückt geworden. Das ist kein mutiges Bekenntnis gewesen von Willy Brandt, dass er damals in dem Kreis, in dem Umfeld ganz eng mit dabei war. Aber es zeigt auch, wenn er später, sogar Jahrzehnte später, gesagt hätte, ich würdige den Wilhelm Reich, auch bis dahin, wo es um die Entdeckung der Lebensenergie ging, hätte er ja auch befürchten müssen, dass er von der Seite her und aus den Himmelsrichtungen sozusagen dann auch nochmal nachträglich dafür attackiert worden wäre.
Okay, ich weiß nicht, ob du noch drauf kommst, aber kannst du was zu dem Grundprinzip sagen? Also das Lebendige will fließen oder es fließt einfach. Und wenn es durch zum Beispiel Traumata, durch traumatische Erlebnisse gestoppt wird oder behindert wird und sich das körperlich festsetzt als Panzerung, dann fließt es halt nicht mehr. Und wenn dann aber, und kann aber auch mal nicht mehr mit ansehen, diese Menschen, wenn das bei anderen fließt. Ist das Prinzip, was dahinter ist?
Ja, also das Lebendige bewegt sich aus sich heraus. Es entfaltet sich aus sich heraus. Übrigens auch in Lernprozessen. Ja, das Lernen nicht unter Druck, sondern aus sich heraus, aus Neugier, aus Kontakt zum Beispiel zum anderen Lebendigen, was da begriffen werden will. Und ja, eine Erscheinungsform dieser Bewegtheit aus sich heraus ist auch die allmähliche Entfaltung der sexuellen Regung und Erregung, die schon durchaus in der Kindheit auch angelegt sind, das hatte der frühe Freud ja auch schon herausgefunden, die dann andere Formen annehmen, in der Pubertät aufflammen, wenn man so will, und dann bis ins Erwachsenenalter. Und in einer Gesellschaft, wo all solche Regungen und Erregungen oder ihre Äußerungen anstößig empfunden wurden und als des Teufels und als Sünde und was weiß ich nicht alles, lernen die Heranwachsenden schon sehr früh und ohne sich dessen bewusst zu sein, dass das, was sie dort spüren und was sie auch durchaus an freudigen und lustvollen Empfindungen wahrnehmen, dass das, was Verbotenes ist, dass das was Schlimmes ist. Und dann kommen sie in verheerende Konflikte und wenden einen erheblichen Teil der eigenen lebendigen Energie auf, um diese Entfaltung sozusagen zu unterdrücken. Und darüber kommt dann eine innere Spaltung, die sich verankert erstmal in der psychischen Struktur. Das war dann von der Psychoanalyse auch erkannt und behandelt worden. Und Reich hat dem hinzugefügt, auch in der körperlichen Struktur, also in der Struktur der körperlichen Blockierung. Je nachdem, wo Gefühle vielleicht intensiv, aber verboten waren, intensiv und auch schön waren, aber verboten, hat sich der Körper verhärtet. Und damit war es aber nicht vorbei, sondern unter diesen Verhärtungen hat sich dann die Energie aufgestaut. Und diese aufgestaute Energie ist von einer völlig anderen Qualität und Äußerungsform als die fließende, die spontane, fließende Energie. Das ist nicht mehr lustvoll, das ist Wut und Hass oder zunächst mal Angst und dann Wut und entlädt sich dann auf einmal gewaltsam. Und wenn es dann noch einen drauf gibt, wird dieser Impuls verhärtet. Und so panzert sich der Heranwachsende mehr und mehr und ist später ja praktisch wie eingesperrt in den eigenen Charakter- und Körperpanzer und leidet mehr oder weniger stark darunter, ohne, weil das ins Unbewusste verdrängt ist, ohne sich dessen bewusst zu werden, was die Anlässe waren für diese Panzerung. Und das hat Reicher dann weiterentwickelt, dort wo die Psychoanalyse verbal nicht weiterkam in der Therapie, wo sich Widerstände zeigten, also im Blockieren jetzt von Bewusstwerdung. Dort hat Reich den Zugang gefunden über die Körpertherapie, also der Körper und seine Blockierung wurden einbezogen in die Diagnose und in die Behandlung eben auch von psychischen Erkrankungen. Und damit kam er in vielen Fällen ungleich viel weiter und konnte auch ungleich viel tiefer in die Entstehungsgeschichten dieser Panzerungen blicken, bis zurück zur Geburt, die oftmals dramatisch, traumatisch verlaufen war. Und dann die Phasen darauf, also die darauf aufbauten. Also die an sich wunderschönen Empfindungen auf der Grundlage frei strömender Lebensenergie, die nach seinen Erkenntnissen auch Liebesenergie ist. Ja, dass das dann sich umwandelt in das Gegenteil, in Zerstörung und Selbstzerstörung, das ist so eine umwälzende Erkenntnis, weil sie ja aufzeigt, Wege aufzeigt, wo anzusetzen wäre in künftigen Generationen, damit die Menschen nicht immer wieder in solche Verhärtungen und letztendlich in die Gewalt getrieben werden. Also das, was ich zu Anfang sagte, das ist eine Art Friedensarbeit. Nicht nur Heilungsprozess für die Menschen, die sehr darunter leiden, sondern Grundlagen für eine bessere, für eine friedliche Zukunft.
Also für den Einzelnen Heilung, aber für die Gesellschaft Frieden. Kannst du noch mal darauf eingehen, wenn so ein gepanzerter Mensch mit viel unterdrückter Energie jemanden trifft, wo die Energie frei fließt und der vielleicht darüber noch redet und noch darauf hinweist, was passiert dann bei dem Gepanzerten? Dann wird die Energie mobilisiert und kommt als Bosheit und Wut raus? Oder wie würdest du das beschreiben?
Bei dem stark gepanzerten Menschen ist die Energie jetzt zum Teil gebunden in den Panzerungen, zum Teil aufgestaut zwischen den Panzerungen. Das ist wie Staumauern. Und die Stauseen werden immer voller. Und das ist ein wachsender innerer Druck. Und wenn jetzt ein solcher stark gepanzerter Mensch konfrontiert wird mit Lebensfreude, mit Liebesfreude gar, oder auch mit den entsprechenden Reizen, die davon ausgehen, dann bringt das seine ohnehin gestaute Energie in Aufwallung, und weil sie sich nicht frei strömend entfalten kann in der gepanzerten Struktur, wird es zunehmend Angst, solche Menschen, die liebesfähig sind und das auch ausstrahlen und Lebensfreude ausstrahlen, die lösen in stark gepanzerten Menschen panische Angst aus. Und diese Angst, die Quelle der Angst, gilt es dann zu beseitigen.
Eigentlich nur der Anlass. Der Anlass, der in dem anderen Menschen gesehen wird.
Ne? Ja, dann ist der andere
eigene Energie, ja.
Wird zum Teufel.
Ja.
Ja, erklärt, beziehungsweise mit allen Gewaltexzessen dann bedroht. Ich meine, das macht so viel verständlich, auch von dem, was wir jetzt hier erleben in der Gegenwart. Ja, mit fundamentalistischen Gewaltakten, und ein ganz wesentlicher Punkt ist immer wieder im Zusammenhang damit die extreme Sexualfeindlichkeit. Das ist kein Zufall, das ist ein innerer Zusammenhang. Ja, das könnte und sollte viel ausführlicher natürlich abgeleitet werden, was ich, wie gesagt, in vielen meiner Vorträge getan habe. Ich möchte nochmal nur diese paar Stichworte hier noch weiterführen. Also über diese Bionforschung war Reich dann gekommen auf die Beobachtung einer Form von Strahlung, von Strahlungsfeldern, schon bei diesen winzigen Gebilden im Übergang von Leben, von Nichtleben zu Leben. Und diese Strahlungsfelder konnte er nicht einordnen in diejenigen Begriffe, die von der Physik her vorhanden waren. Es war noch etwas anderes. Und deswegen hat er dann irgendwann im Zusammenhang mit der Erkenntnis, dass alle lebenden Organismen solche Strahlungsfelder in sich und um sich haben und dass diese Energie, die dem zugrunde liegt, wohl auch Grundlage natürlicher Selbstorganisation, also aufbauender Prozesse in der Natur ist. Und auch im Zusammenhang damit, dass die stark erregte Energie dieser Art sich dann im Orgasmus entspannt, hat er dann aus diesen drei Worten, also Organismus, Selbstorganisation und Orgasmus, ein Kunstwort gemacht, Orgon. Das ist die Entstehungsgeschichte, also dieses Begriffes. Und ist diesen Energiephänomenen immer mehr nachgegangen und hat schließlich dann einräumen müssen, dass sie nicht nur in lebenden Organismen und um sie drumherum ist, sondern auch zwischen lebenden Organismen, dass die Energiefelder schon in Kontakt miteinander kommen können, dass dadurch zum Beispiel, wenn beide offen sind, beide Personen, für dieses Erregtwerden dieser Energie und für das Strömen der Energie, dass daraus ein spontanes Gefühl der Anziehung kommt. Das ist die Liebe auf den ersten Blick zum Beispiel. Auch über die Augen wird diese Energie ausgestrahlt. Und also in den Menschen, um den einzelnen Menschen, auch andere Lebewesen, aber auch zwischen den einzelnen Menschen, wenn sie dafür offen sind, kommt es zu diesen energetischen, wie er es dann genannt hat, orgonotischen, also orgonenergetischen Kontakt. Und ja, dann ist er darüber noch hinausgegangen und musste schließlich einräumen, dass diese Energie wohl auch unabhängig von lebenden Organismen existiert und den Raum als solchen ausfüllt, jedenfalls zunächst mal hier auf der Erde und in der Atmosphäre. Da sprach er von atmosphärischer Orgonenergie. Dann hat er den Blick noch mehr geweitet. Die Erde schien ihm dann auch umgeben zu sein von einer Art Aura oder Lebensenergiefeld. Und diese Strahlungsfelder waren ihm ohnehin schon in anderen Zusammenhängen als bläulich unter dem Lichtmikroskop erschienen oder im absoluten Dunkelraum, wo die Aura eines Menschen oder auch zweier dann schwach schimmernd auch zu sehen war, wenn die Augen sich da auf die Dunkelheit eingestellt hatten. Also blau war sozusagen die Farbe der lebensenergetischen Strahlung. Und dann hat er dieses Lebensenergiefeld um die Erde eben gesehen oder hat interpretiert, dass das, was wir als blauen Himmel sehen, sozusagen nur die Innenansicht, die Innenschau dieses Lebensenergiefeldes ist. Und das ist ja dann, geht ja nicht beliebig weit in den Weltraum, sondern die Strahlungsintensität nimmt ja ab und das Bläuliche nimmt auch ab. Und dann kommt im Hintergrund ja, was wir fast als schwarzen Himmel ja wahrnehmen. Aber schwarz ist er nie, ganz schwarz ist er nie. Und Reich hat dann den Blick noch ausgeweitet, also über die atmosphärische Lebensenergie hinaus, ist sogar auch das Vakuum, also im Experiment auch der Erde, nicht etwa leer, sondern es kann entleert werden von allen möglichen Gasen und Stoffen, aber es kann nicht entleert werden in Bezug auf diese, wie er es dann genannt hat, kosmische Lebensenergie. Und daraus hat er dann geschlossen, dann wird auch das Weltall außerhalb hier der Strahlungsfeldes der Erde, wird wohl auch angefüllt sein mit eben dieser Energie, wenn auch in geringerer Dichte als dort, wo die Erde das Strahlungsfeld hat, dieser blaue Planet. Aber er ist dazu gekommen, es wird ein Weltall sein, nicht etwa im Wesentlichen leer mit ein paar Materieinseln, wie etwa der Sonne dann und den Planeten, und anderen Sonnensystemen und in Galaxien mit so und so vielen Sonnensystemen, sondern die Zwischenräume seien auch alle erfüllt mit einer kosmischen Lebensenergie, kosmischer Orgonenergie. Das ist eigentlich das, was ja immer gesucht wurde, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und was auch sogar aus sich heraus sich bewegt und wo Reich die Hypothese aufgestellt hat, die Wirbelbewegung sei die universelle, grundlegende Bewegungsform dieser kosmischen Lebensenergie. Und aus den Wirbelbewegungen entstehen Verdichtungen dieser Energie und aus den Verdichtungen entsteht allmählich Materie in der einfachsten Form und dann in komplexeren Formen. Und so weiter. Das, was die Welt im Innersten zusammenhält, sei die gleiche Energie, die unseren Liebesempfindungen, wenn wir sie denn empfinden können und uns ihnen hingeben können, zugrunde liegt. Was aber, wenn es blockiert wird, in die Erstarrung gerät, unterdrückt wird, wenn auch lebende Organismen sozusagen davon abgetrennt werden, von dem unmittelbaren, energetischen, man könnte auch sagen spirituellen Kontakt zu diesem lebendigen Universum, dann kehrt sich diese Energie um in Destruktion. Das ist ein ganzes Weltbild geworden und hört sich jetzt natürlich an wie eine ziemlich wilde Fantasie. Aber wenn man die Schritte der Forschung von Reich nachvollzieht und aufarbeitet und dann auch zur Kenntnis nimmt, was andere da schon alles überprüft und erforscht haben und angewendet haben, für mich jedenfalls über einen Zeitraum, das sind jetzt mehrere Jahrzehnte, also seit Anfang der 70er, das sind immerhin 5 und 40 Jahre bin ich an dem Thema dran. Und es hat sich immer mehr verdichtet, dieses Bild, das an der Entdeckung der kosmischen Lebensenergie durch Wilhelm Reich und, wie ich dann herausgefunden habe, durch manche anderen auch, dass dort fundamental nicht nur etwas dran ist, sondern dass es grundlegend ist. Und eigentlich, wenn es so grundlegend ist, für lebendige, liebevolle Entfaltung und friedliches Miteinander, dann sollte es sich doch in Windeseile oder noch viel schneller rumgesprochen haben, rund um die Welt, sozusagen wie ein Lauffeuer. Und da müssen alle Menschen in Jubel ausbrechen. Endlich gibt es hier Erkenntnisse, die so viel verständlicher werden lassen. So viel Grundlage auch für Gesundungs- und Heilungsprozesse oder für Vorbeugung gegenüber Erkrankungen schwerer Art beinhalten. So viel sogar beinhalten für die Anwendung dieser Lebensenergie im Bereich von Umwelt und Umweltheilung einer mittlerweile ja tief krank gewordenen und tief krank gemachten Erde. Überall dort gibt es Anwendungsbereiche der Wiederbelebung eines vorher mehr oder weniger geschundenen lebendigen Prozesses. Und wenn die Wiederbelebung erfolgt, dann muss man das weitere Geschehen nicht ständig kontrollieren und überwachen, sondern dann entwickelt sich ein zunehmendes Vertrauen für die natürliche Selbstregulierung. Für einzelne Menschen, für andere Lebewesen, für ja auch gesellschaftliche Prozesse und sogar für die Wiederbelebung einer krank gewordenen Atmosphäre, wo Gebiete, die unter der Erstarrung dieser atmosphärischen Lebensenergie krank geworden sind, wo keine Wolken sich mehr bilden, wo kein Regen mehr fällt, wo es zu Dürre kommt, wo es, wenn das lange anhält, zu Wüsten kommt. Sogar dort ist mit den Methoden, die auf Wilhelm Reich zurückgehen und in Kombination mit einigen anderen ähnlichen Methoden, ist es möglich, sogar eine Wüste wieder aufblühen zu lassen, eine Wüste wieder grün werden zu lassen. Solche Projekte gibt es bereits, aber auch hier wird nicht gejubelt und es spricht sich nicht in Windeseile herum, sondern das sind immer noch relativ kleine Kreise, die davon überhaupt Notiz bislang genommen haben. Aber es ist Realität. Dafür kann ich mich verbürgen. Ich würde nicht unbedingt meine Hand ins Feuer legen, aber ich kann sagen, entgegen all den feindseligen Attacken und dem Hohn und Spott, der in Bezug auf solche Entdeckungen, auf die Person und den Forscher Wilhelm Reich ganz besonders, immer wieder stattgefunden haben, kann ich sagen, und es gibt sie doch, die kosmische Lebensenergie. Und das ist die gleiche Energie, die dem Liebesempfinden als bewegende Kraft zugrunde liegt.
Aber sie wird eben nicht anerkannt und es wird nicht gejubelt, wie du sagst, weil eben die Menschen gepanzert sind und konditioniert sind in anderer Weise und das einfach nicht wahrhaben wollen. Wilhelm Reich hatte ja auch mit Albert Einstein Kontakt und ich glaube, der hat ihn erst anerkannt und dann aber wiederum nicht, weil das sein Theoriegebilde ganz auf den Kopf gestellt hätte. Ist das richtig?
Also das ist richtig, dass die beiden eine Begegnung hatten. Reich hatte darum gebeten, Einstein hat ihn dann eingeladen. Es ging darum, dass Reich dem Albert Einstein dieser Entdeckung der Orgonenergie nahe bringen wollte und auch eines Gerätes, was er entwickelt hatte, das ist der sogenannte Orgonakkumulator, womit also diese ohnehin im Raum vorhandene Orgonenergie verdichtet werden kann, also ein höheres Energiepotenzial aufgebaut werden kann. Und das hatte Reich mit verschiedenen, auch physikalischen Experimenten und Versuchsanordnungen versucht auch zu belegen, dass in einem solchen Akkumulator Phänomene stattfinden, zum Beispiel eine geringe Temperaturerhöhung gegenüber dem äußeren oder gegenüber ganz normalen umbauten Kästen ohne das Prinzip des Akkumulators. Und Einstein hatte da ein gewisses Interesse entwickelt dafür, hat dann gesagt, er lässt das überprüfen durch einen seiner Mitarbeiter. Und da wurde dann auch etwas Ähnliches gemessen, aber es wurde dann anders interpretiert. Und Reich hat diese andere Interpretation zum Anlass genommen, um den Versuchsaufbau insoweit zu ändern, um die möglichen Fehlerquellen auszuschalten oder zu minimieren. Und hat sich dann nochmal an Einstein gewendet. Und da brach der Kontakt aber ab, aus Gründen, die nie wirklich offengelegt wurden oder bekannt geworden sind. Das ist dann nur der Bereich von Spekulationen. Aber auf jeden Fall, Wilhelm Reich war nah dran, er hatte sich davon erhofft, also von einem der hervorragenden und gesellschaftlich hochgeschätzten Naturwissenschaftler, die Anerkennung seiner Entdeckungen zu bekommen, so wie er es im Bereich der Biologie, der biologischen Grundlagenforschung, ja vorher in Norwegen schon gehofft hatte. Eigentlich hätte ihm das schon eine Lehre sein können. Ich sage mal, vielfach sind Vertreter der sogenannten herrschenden Wissenschaften oder des Mainstreams, sind durchaus nicht aufgeschlossen für umwälzend neue Forschung, weil das Fundament ihres Weltbildes zuweilen auch ins Wanken bringen kann. Und das mögen sie gar nicht bewusst so wahrnehmen, aber sie entwickeln dann Abwehrreaktionen und gehen gar nicht näher dann in diese Forschung ein, beziehungsweise entwickeln Muster, wo die Phänomene oder die Interpretationen wegerklärt werden. Und das ist ein weit verbreitetes Phänomen. Es gibt ja auch einen Wissenschaftstheoretiker, der Thomas S. Kuhn, hat vor Jahrzehnten ein Buch veröffentlicht zur Struktur der wissenschaftlichen Revolution. Und dort hat er genau diese Beharrungstendenzen, so will ich sie mal nennen, von jeweils etablierten Wissenschaftlern in verschiedenen Disziplinen aufgezeigt, die gegenüber grundlegend neuen Entdeckungen in der Wissenschaftsgeschichte oftmals die größten Widerstände entgegengesetzt haben. Und erst wenn sie gestorben sind und wenn eine ganze Generation von Wissenschaftlern mit einem bestimmten Weltbild, mit einem bestimmten Paradigma, wie man das dann auch genannt hat, wenn die sozusagen ausgestorben waren, dann rückte eine Generation nach, die in vieler Hinsicht offener war. Und dann ging es viel schneller, dass sich umwälzend Neues durchsetzte. Also ein ganz allgemein und weit verbreitetes Phänomen. Und hier bei den Forschungen von Reich ist das offenbar mehrmals zum Tragen gekommen. Vielleicht zusätzlich noch das, was vorhin angesprochen wurde, wer von den früheren vorangegangenen Forschungen und Themen von Reich erfahren hatte, dass er ein ganz engagierter Sexualreformer gewesen war, dass er sich eben mit den Grundlagen und Funktionen solcher intensiven Emotionen wie der Sexualität und des Orgasmus wissenschaftlich auseinandergesetzt hatte. Mancher davon schreckte schon alleine deswegen zurück, weil das eben Reaktionen sind von Menschen, die bei dem Thema mehr oder weniger unter Tabus groß geworden sind. Da regt sich dann etwas und dann wollen sie damit gar nichts Näheres zu tun haben. Ich kann das auch gut nachvollziehen, weil mir ging das am Anfang ja ähnlich. Ich hatte es zu Beginn hier ja kurz angedeutet, dieses Buch, die Funktion des Orgasmus, alleine wie dieser Mensch da in der Mensa in Berlin immer wieder diesen Titel in die Halle hineinrief, hat mich immer zusammenzucken lassen. Das war mir sowas von peinlich. Am liebsten wäre ich gleich wieder umgekehrt. Aber ich musste da vorbei, um dann hier zum Mensaessen zu gelangen. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Und ich habe nicht so Schlimmes abbekommen in der Hinsicht, wie manche anderen und viele andere, was ich erst später dann mehr und mehr erfahren habe und auch tiefer verstanden habe. Also das ist jetzt ein konkretes Beispiel, aber es könnte auch einfach bei Einstein gewesen sein, der ist von so vielen Leuten angeschrieben worden und dann ist das vielleicht irgendwann mal untergegangen. Also das passiert mir ja auch, und ich bin kein Einstein, wenn ich hier E-Mails zuhauf bekomme mit Anfragen und so weiter, dann stürzt zwischendurch mal der Computer ab, wie jetzt gerade. Das sind so und so viele E-Mails verloren. Die kriegen keine Antwort mehr von mir, weil die Daten sind weg. Oder ich kann einfach nicht alles bearbeiten und muss dann leider manches unbeantwortet lassen. So ist es vielleicht im Einstein, also auch ohne Computer damals, ähnlich gegangen. Und was letztlich der Grund war, weiß man nicht. Jedenfalls die Verbindung brach ab. Und Reich hat dann später den Briefwechsel, und das war ein relativ ausführlicher, zwischen ihm und Einstein, hat er dann veröffentlicht unter dem Titel Die Einstein-Affäre, also die Einstein-Affäre. Das ist alles zugänglich geworden und mittlerweile ist er sogar das Archiv von Wilhelm Reich, wo er verfügt hatte, dass das 50 Jahre nach seinem Tod, also bis 50 Jahre nach seinem Tod unter Verschluss bleiben sollte. Das ist mittlerweile geöffnet. Denn Reich ist gestorben 57 und 2007 war der Zeitpunkt, wo dieses Archiv geöffnet wurde in der Bibliothek der medizinischen Fakultät an der Harvard-Universität Boston und ist auch geordnet und es sind Unmengen von Archivmaterial, aus denen auch hier der James Trick viel geschöpft hat und andere unter anderen Gesichtspunkten vieles dort jetzt schon aufgearbeitet haben.
Ja, Bernd, du hast ja schon beschrieben, wie das dazu kommt, dass Menschen Gewalt auslösen, also sei es jetzt durch Reaktion auf Menschen, bei denen die Energie fließt, weil bei ihnen dann das Unterdrückte in Wallung gerät. Aber vielleicht kannst du noch mehr darauf eingehen, wie die Unterdrückung des Lebendigen zustande kommt durch offene oder strukturelle Gewalt.
Ich würde gerne mal einen ganz weiten Bogen spannen und zurückgehen in der Geschichte. Wir sind dran gewöhnt zu glauben, dass es Gewalt unter Menschen und zwischen Menschen immer gegeben hat. Die Geschichte und insbesondere die Geschichtsbücher sind ja voll davon und die gegenwärtigen Meldungen fast jeden Tag sind auch voll davon. Das Geschehen des 20. Jahrhunderts war auch mit zwei Weltkriegen voll davon. Und dennoch, wenn man in der geschichtlichen Betrachtung noch weiter zurückgeht als einige tausend Jahre, zeigt sich, dass es ganz anders strukturierte menschliche Gesellschaften gegeben hat. Also anders strukturiert in Bezug auf diese wesentliche Frage. Konnte sich das Lebendige entfalten oder wurde es mehr oder weniger und in verschiedenen Formen unterdrückt? Grundlegende historische Aufarbeitung hat James de Meo geleistet und das veröffentlicht in einem, ja, man kann schon sagen, richtungweisenden Buch vor einigen Jahrzehnten schon mit dem Titel Saharasia. Das ist ja ein sehr umfängliches Werk mit sehr vielen Quellenangaben auch. Es geht letztendlich um die These, die er zu belegen versucht, dass es die Gewalt in der menschlichen Gesellschaft nicht immer gegeben hat, sondern sie erst vor ungefähr 6000 Jahren eingebrochen ist in die menschliche Gesellschaft und vor allen Dingen in den Gebieten, die wir heute kennen als die großen Wüstengebiete. Sahara, arabische Wüste, asiatische Wüste. Daraus hat de Meo einen Kunstbegriff gemacht, ein Kürzel, Saharasia. Und er hat dann auch die Frage sich gestellt, wie alt sind eigentlich die Wüsten, hat es die immer gegeben? Und dann kam er darauf, nein, sie sind wohl ungefähr vor 6000 Jahren, und zwar in ziemlich kurzem Zeitraum, entstanden. Und wenn das so war, dann müssten ja die Menschen, die davor gelebt haben, und die Stämme und Gesellschaften, entweder umgekommen sein oder auf Flucht gegangen sein, Fluchtbewegung, also um dem Hunger zu entfliehen, der ja mit Dürre und mit Wüstenbildung einhergeht. Und das hat er dokumentiert durch Auswertung von Fülle von historischen, anthropologischen, archäologischen, ethnologischen Forschung und so weiter. Und das Bild hat sich für ihn immer mehr verdichtet, dass nach einem dramatischen Umschwung, also von vormals grünem und feuchtem Land mit hinreichender Lebensgrundlage, es umgeschlagen ist in Wüste mit entsprechenden verheerenden Auswirkungen, Fluchtbewegung, Zerfall von vorherigen sozialen Strukturen. Und von da an tauchen dann auch deutliche Belege auf, jetzt nicht unbedingt in schriftlicher Form, das gab es damals noch nicht, aber in vieler anderer Hinsicht als Felsmalereien, als Kunst- und Gebrauchsgegenstände und was der Dinge mehr sind, kann man rekonstruieren, wie die Lebensformen seinerzeit gewesen sind. Und das Bild hat sich für ihn mehr und mehr verdichtet, dass also diese gewaltsamen Lebensformen und Lebensweisen erst nach diesem dramatischen Ereignis entstanden seien und sich über Fluchtbewegungen dann ausgebreitet hätten, also zu Land und zu Wasser, überrollt hätten andere friedliche Gesellschaften, die entweder vernichtet haben, zerstört haben oder in die Gegengewalt getrieben haben. Und so wäre dann die Gewalt wie eine ansteckende Krankheit ausgebreitet worden. So ziemlich weltumspannend. Und einige Gebiete sind aber davon nicht erfasst worden, tief in den Urwäldern, zum Beispiel durch mordende Reiterhorden, die kamen nicht durch die Urwälder durch. Oder eine oder ein paar Inseln von der ganzen Inselgruppe, wenn die Eroberer drüber hergezogen sind, haben sie eben nicht alle Inseln da zerstören können oder alle Gesellschaften. Und so erklärt er dann auch, dass sogar bis ins 20. Jahrhundert hinein hier und da und dort noch liebevolle Gesellschaften, friedliche Gesellschaften übrig geblieben sind. Manches sind Mischformen schon geworden. Aber zum Teil eben kann man da noch draus schließen, wie sie früher gewesen sein mögen. Das ist jetzt großräumig global, wenn man so will, ein Umschwung aus den Gesellschaften, die er nennt matristisch, der andere Begriff ist Matriarchat für uns, der Umschwung vom Matriarchat ins Patriarchat, in die Herrschaft der Herrschenden. Und die ging immer wieder mit Gewalt einher. Und zwar vielfach mit Formen offener Gewalt, also Kriege, Eroberungen, Mord und Totschlag und so weiter und so fort. Von der ganz anderen Seite ist der Hans-Peter Seiler an historische Zusammenhänge und Abläufe gegangen. Hans-Peter Seiler lebt in der Schweiz, war lange Jahre Leiter der Bircher Benner Klinik in Zürich und hat sich sehr viel mit Lebensenergieforschung beschäftigt und auch mit Spurensuche. Wo gibt es und gab es Hinweise auf das Wissen um die Existenz einer Lebensenergie? Und ich sagte vorhin schon, die Grundbewegungsform aus sich heraus dieser kosmischen Lebensenergie scheint die des Wirbels zu sein und auch der Überlagerung von Wirbel, also von Strömungen, die sich dann einfädeln in einen Wirbel. Und dann kann das auch räumlich betrachtet ein Einwirbeln sein und dann schlägt es um in ein Auswirbeln und dann wieder in ein Einwirbeln. Also die Einheit von Gegensätzen in Bezug auf diese Bewegung der kosmischen Lebensenergie, und zwar in allen Dimensionen. Das findet man in den Spiralnebeln, wo unsere Milchstraße einer davon ist und unser Sonnensystem ein winziger Teil davon, wo man auch interpretieren kann, die Sonne ist im Mittelpunkt, Zentrum eines Wirbels und die Planeten schwimmen praktisch auf dem Wirbel, auf der wirbelnden kosmischen Orgonenergie. Und solche Weltbilder hat es gegeben, zum Beispiel in Griechenland, in Zeiten, bevor das umschlug in patriarchale und gewaltsame Strukturen. Und vieles davon ist ja dann auch auf Gebrauchsgegenständen, wie gesagt, und Kultgegenständen mehr oder weniger überliefert und ja, fast verewigt worden. Wenn man mit dem Blick mal sich umguckt, und das hat Hans-Peter Seiler getan, rund um die Welt, fast überall oder in vielen Gegenden, gibt es solche Zeichen dafür, dass also erstmal mit Wirbeln, mit Spiralen, andere Hinweise auf die Existenz von liebevollen, nicht kriegerischen Gesellschaften. Und als es in Griechenland dann umschlug, wie in anderen Teilen der Welt auch, in das Patriarchat, war alles, was mit spontanen Strömen und Überlagern solcher Strömungen und Zusammenfließen zusammenhing, einschließlich der Wahrnehmung dieses Strömens im Körper, auch als durchaus lustvolle Erregung, alles das war im Patriarchat dann verpönt und wurde mit aller Gewalt niedergemacht. Nicht nur bezogen auf diese dann anstößig und obszön empfundenen Regungen, sondern in Bezug auf ganze Weltbilder. Das Weltbild eines Universums als ein lebender Organismus, durchströmt durch eine aus sich heraus wirbelnde, ein- und auswirbelnde kosmische Lebensenergie. Dieses Weltbild gab es im vorpatriarchalen Griechenland. Das hat Hans-Peter Seiler rausgearbeitet, in vielen Vorträgen sehr brillant und anschaulich auch vermittelt. Hier, das ist eines seiner ersten Bücher diesbezüglich gewesen, der Kosmonenraum. Da werden einige Grundlagen gelegt für dieses Weltbild eines lebendigen Universums, bewegt durch eine aus sich heraus wirbelnde, ein- und auswirbelnde kosmische Lebensenergie. Und das in allen Dimensionen, vom Makrokosmos über den Wirbel des Sonnensystems bis hin zum Wirbel in der Atmosphäre, also etwa Tiefdruckwirbel, bis hin zum Wasserwirbel, wie wir ihn beobachten können, beim Paddeln zum Beispiel und in der Natur ja an vielen Stellen auch, bis hin dann aber auch ja, zum Ein- und Auswirbeln der Energie in den menschlichen Organismus. Das sind Überlieferungen vor allen Dingen aus den östlichen Traditionen. Also die Chakras oder Chakren werden vielfach so dargestellt, dass da etwas einwirbelt oder ein- und auswirbelt. Das geht, findet sich wieder bei der chinesischen Akupunktur. Da wird davon ausgegangen, die Energie, eben diese kosmische Lebensenergie, wirbelt in die Akupunkturpunkte ein und an anderen Punkten wirbelt sie aus. Tonisierung und Sedierung wird das dann genannt, wenn man diese Punkte behandelt. Das geht dann noch weiter, sogar die Elementarteilchen, die wir kennen aus der Physik. Also nehmen wir ein Elektron, wäre in der Deutung von Hans-Peter Seiler auch ein ein- und auswirbelnder Ringwirbel. Also die Energie wirbelt ein, dieses Gebilde rotiert dabei und wirbelt aus. Und nur auf der Grundlage dieser rotierenden Ringwirbel, eingebettet in ein Meer von kosmischer Energie, kann sich ein ganz anschauliches Weltbild auf der Grundlage der Existenz einer Lebensenergie bilden. Beziehungsweise Hans-Peter Seiler hat das sehr anschaulich entwickelt und vermittelt. Und bezeichnenderweise sind solche Weltbilder, die es in vorpatriarchalen Gesellschaften rund um die Welt wohl gegeben hat, sind zum großen Teil verloren gegangen, beziehungsweise zerstört worden, deren Repräsentanten sozusagen, auch dann unter den Wissenschaftlern, unter den Philosophen im alten Griechenland, die sind bekämpft worden, nachdem dieser Umschlag stattgefunden hatte. Und übrig blieb dann nur noch die Vorstellung, also unter denen, die sich mit Natur, Naturphilosophie, wenn man so will, beschäftigt haben, dass sozusagen das Weltall wohl angefüllt sein wird mit einem Medium, in dem sich alles andere bewegt. Also das war der sogenannte Äther. Ursprünglich nahm man an, dieser Äther sei ein wirbelnder, aus sich heraus bewegter Äther. Aber mit dem Umschwung ins Patriarchat, mit dem Obszönwerden von spontanen Bewegungen aus sich heraus und dem Zusammenströmen, mit diesem Obszönwerden wurden dann diese Vorstellungen eines Wirbels ersetzt durch die Vorstellung eines ruhenden, unbewegten, starren Äthers. Aber immerhin noch ein Äther. Die Vorstellung, der Raum ist mit etwas angefüllt, und zwar unterhalb der Ebene von Materie, also dann auch von Atomen oder später dann von Elektronen und Protonen. Unterhalb der Ebene ist der Raum nicht leer, sondern er ist erfüllt. Das ist schon interessant, diese Wende, die sich da vollzogen hat und wie sie sich ausgewirkt hat bis in die jüngere Zeit, als dann die Naturwissenschaften aufkamen. Ich will mal diesen Aspekt aufgreifen. Hatten die Physiker und die Astrophysiker dann schon auch so eine Vorstellung mit übernommen, dass es so etwas wie einen Äther geben könnte und eigentlich geben müsste? Zum Beispiel ein Medium, über das sich die Ausbreitung von Licht vermittelt, also ein Medium, was Träger elektromagnetischer Wellen ist. So wie die Wasserwelle des Wassers bedarf, um sich zu bilden und auszubreiten, so brauchten die elektromagnetischen Wellen eben ein Medium, was ins Schwingen gerät und wo diese Schwingungen sich ausbreiten. Das war ziemlich weit verbreitet im 19. Jahrhundert unter den seinerzeitigen Physikern. Und dann war die Frage, lässt sich das jetzt experimentell nachweisen, ob es einen Äther gibt oder nicht. Und das waren Experimente von Michelson und Morley hier gleich in der Nähe in Potsdam. die ein Meilenstein waren in der Geschichte der Physik und Astrophysik. Ein Meilenstein auch insoweit, nämlich auf dem Wege der Verbannung, des Herauskatapultierens dieser Existenz einer Lebensenergie aus dem physikalischen Weltbild, aus dem damals modernen physikalischen Weltbild. Und das will ich kurz erläutern, was da eigentlich vor sich gegangen ist. Die beiden haben also Messapparaturen entwickelt und aufgestellt und hatten die Hypothese, wenn das Licht sich ausbreitet vor dem Hintergrund eben dieses statischen Äthers, dann müsste sich doch, wenn die Erde sich bewegt, zum Beispiel um die Sonne, müsste sich doch ein relativer Ätherwind ergeben. Ähnlich wie wenn man bei Windstille auf dem Fahrrad fährt, hat man einen relativen Farbwind. Und um diesen Ätherwind ging es. Dann müsste doch die Ausbreitung des Lichtes mit dem Ätherwind anders erfolgen und auch messbar anders erfolgen als die Ausbreitung entgegen dem Ätherwind. Und das wurde dann versucht zu messen, und in den ersten Messungen waren das nicht überzeugende, jedenfalls nicht eindeutige Messergebnisse. Sie haben es trotzdem veröffentlicht mit dem ausdrücklichen Hinweis, das sind ganz vorläufige erste Schritte. Sie sehen selber, die Versuchsanordnungen waren unzureichend, die müssen verbessert werden, die Messapparaturen müssen verbessert werden. Es muss auch berücksichtigt werden, dass das zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten unterschiedlich sein kann, dass es in verschiedenen geografischen Orten unterschiedlich sein kann, dass es in verschiedener Höhe, also Meeresspiegel, in Höhe des Meeresspiegels anders sein kann als auf hohen Berggipfeln. Und sie haben auch angeregt, dass diese Versuchsreihen unter Berücksichtigung solcher Aspekte verbessert werden, und das wird Jahrzehnte brauchen, um das immer mehr zu erforschen. Umso erstaunlicher ist, dass die Gemeinde der Wissenschaftler, der Physiker, nicht etwa die Geduld aufbrachte, darauf zu warten, bis das verbessert wurde, sich auch selber nicht da auf den Weg machten, sich daran vielleicht zu beteiligen, sondern sie nahmen dieses ausdrücklich als vorläufiges Ergebnis und als bei unzureichender Versuchsausstattung, nahmen sie und offenbar ja, mit großer Begeisterung auf, und es wurde von da an erklärt, die Existenz eines physikalischen Äthers sei experimentell durch Michelson-Morley widerlegt worden. Das ist schon interessant. Sie haben anscheinend regelrecht darauf gewartet. Dieses bisschen Rest vom Äther aus dem Weltbild regelrecht heraus zu katapultieren und damit quasi das Weltall zu entleeren von diesem etwas, was möglicherweise die Welt im Innersten zusammenhält. Nur auf eine andere Weise, als sich das die Physiker zu der Zeit vorgestellt haben. Da war ja der Äther oder die Vorstellung vom Äther schon leblos gemacht worden, schon statisch gemacht worden. Und einen solchen statischen Äther mit entsprechendem Ätherwind haben die nicht nachweisen können. Wenn es aber ein dynamischer Äther ist, wo die Erde quasi auf dem Äther schwimmt, stellen sich die Zusammenhänge ja schon völlig anders dar. Und das wäre alles mit in Betracht zu ziehen gewesen, aber darauf, wie gesagt, hat die Scientific Community nicht gewartet. Michelson-Morley ging ein in die Physikgeschichte als Meilenstein zur endgültigen Widerlegung von physikalischer Äthertheorie, also der Existenz eines physikalischen Äthers. Es hat allerdings einen markanten Schüler von Michelson-Morley gegeben, Und das ist Dayton Miller. D-A-Y-T-O-N und dann Miller. Der merkwürdigerweise gar nicht bekannt geworden ist in der Geschichtsschreibung der Physik. Der ist irgendwo untergegangen. Und auch da war ein verborgener Schatz erstmal zu heben. Und das hat James DeMeo getan. Er hat sich dann auch in die Archive reingearbeitet oder die durchgearbeitet, die Dayton Miller hinterlassen hatte. Und hat darüber dann veröffentlicht in einer Zeitschrift mit dem Titel Heretics Notebook. Also das Notizbuch eines Ketzers, so könnte man es vielleicht übersetzen. Hier sind viele interessante Beiträge drinnen, unter anderem übrigens auch über ein Instrument und dessen Anwendung, was ich mittlerweile Himmelsakupunktur nenne, zum Aufbau von Wolken und zum Abregnen, also zur Dürrebekämpfung und Wüstenbegrünung. Da habe ich selbst an einigen Einsätzen, die James DeMeo geleitet hat, seinerzeit in Namibia und später in Eritrea, teilgenommen. Ich weiß, dass diese Methode wirkt, dass sie funktioniert hat, auf eindrucksvolle Art. Hier ist auch eine Aufnahme einer Vakuumröhre, die eigentlich nicht mehr leuchten dürfte, weil dazu müsste eine bestimmte Gasdichte und Ionisierung erfolgen. Aber wenn die so leer gepumpt ist, dass die Gasdichte dafür gar nicht mehr vorhanden ist und sie trotzdem leuchtet, muss etwas anderes leuchten als eben die Gase und die materielle Substanz. Es ist ein Glühen, ein Leuchten eines konzentrierten, durch einen Orgonakkumulator auch aufgeladenen Gebildes, also einer Vakuumröhre. Ja, und so weiter. Und hier ist auch über Dayton Miller ein langer Beitrag, hier seine Versuchsanordnung, die ungleich viel aufwendiger und differenzierter war als das, was Michelson und Morley eingesetzt hatten. Und dieser Dayton Miller hat jahrzehntelang entlang der Fragestellungen, die Michelson und Morley ja selber formuliert hatten, hat er geforscht und ist dazu gekommen, es gibt einen Äther, einen physikalischen Äther. Nur er ruht nicht, es ist kein statischer Äther, es ist ein Äther, der aus sich heraus in Wirbel- und Spiralbewegung sich bewegt. Und er hat differenzierte und komplexe Modelle auch entwickelt, um dann verständlich zu machen, wie sich vor dem Hintergrund dieses wirbelnden und spiralig sich windenden Äthers die Planeten zum Beispiel um die Sonne darauf schwimmen, könnte man sagen. Und es ist ein Weltbild daraus entstanden, in der Richtung, wie es die alten vorpatriarchalen Griechen schon gehabt haben. Also ein Universum angefüllt mit eben dieser Energie, die auch den menschlichen Emotionen als bewegende Kraft zugrunde liegt. Interessant genug, wie gesagt, während die einen nur kurz geforscht hatten und vorläufig veröffentlicht hatten und gleich hochgejubelt worden waren und in die Physikgeschichte eingegangen sind als Meilenstein, ist Dayton Miller völlig unbeachtet geblieben. Der Mainstream hat ihn überhaupt nicht zur Notiz genommen. Und auch nach den Veröffentlichungen von DeMeo, man hätte ja sagen können, oh, da ist das lange Zeit übersehen worden, aber jetzt ist das zutage gefördert worden. Das ist ja sensationell. Man muss ja da nicht gleich alles glauben, aber man hätte ja dann ähnliche Experimente nochmal durchführen können und dann gucken, ob was Ähnliches rauskommt und ob es ähnlich interpretiert werden kann. Nichts dergleichen ist offenbar geschehen, sondern man hat ihn, den Dayton Miller und dann eben auch den DeMeo insoweit einfach nicht zur Notiz genommen. Das ist schon wieder was Merkwürdiges. Übrigens, wo ich gerade dabei bin, von wegen Notiz nehmen, zusammen mit James DeMeo habe ich seinerzeit ein Buch rausgebracht im Verlag 2001 mit dem Titel Nachreich. Was gab es für Forschungen nach dem Tod von Wilhelm Reich und in Anlehnung an seine Grundlagen, die er gelegt hat? Und das geht ja in so viele verschiedene Gebiete hinein. Und dennoch ist ein verbindendes Band. Es ist immer die Frage der Funktionsprinzipien, der Entfaltung oder der Blockierung von Lebensenergie in den verschiedensten Bereichen. Ich habe das mal auf einen kurzen Nenner versucht zusammenzufassen. Die Lösung der Blockierung ist die Lösung. Also die Blockierung dieser natürlichen, spontanen Energieströmungen zerstört die natürliche Selbstregulierung, treibt eine Fülle von Krankheitssymptomen und destruktiven Symptomen hervor. Und der gemeinsame Nenner für all die unterschiedlichen Ausprägungen scheint mir darin zu liegen, Methoden zu finden und anzuwenden, um die energetische, lebensenergetische Blockierung zu lösen, aufzulockern. Aber auch nicht aufzubrechen, weil das kann wieder viel zu heftige Reaktionen nach sich ziehen. Und deswegen, das steht auch über meiner Website oben drüber, die Lösung der Blockierung ist die Lösung, behutsam, nicht gewaltsam. Das habe ich auch unter vielen Aspekten schon beleuchtet gehabt, hier in meinem Buch, auch beim Verlag 2001 seinerzeit erschienen. Es ist so klein geschrieben, dass man es hier kaum lesen kann. Bernd Senf, Die Wiederentdeckung des Lebendigen, 2001, also im Verlag 2001. Und da sind auch manche andere Lebensenergieforscher, so habe ich sie dann genannt, noch erwähnt worden. Und wenn sich das Bild, also wenn man sie zusammenbringt und verbindet, diese jeweiligen Erkenntnisse, kann sogar die Summe davon noch mehr sein oder das Ganze, was dabei rauskommt, noch mehr als die Summe seiner Teile. Das kann sich so ergänzen im Sinne von Methoden der Lebensentfaltung und ihrer Förderung oder eben in Methoden der Überwindung entsprechender Blockierung und Anregung von Gesundungs- und Heilungsprozessen. Das hat einige Verbreitung gefunden damals, ist dann auch von anderen Verlagen dann weitergeführt worden. Aber dieses Buch hier, das ist nun einige Seiten umfänglicher noch. Das ist hier an die 1000 Seiten mit Autoren und Autorinnen von rund um die Welt, die ihn angeknüpft haben an den Forschungen von Reich und auf die eine oder andere Art eben dann auch herausarbeiten konnten, was das für bedeutende Grundlagen gewesen sind und was in Anknüpfung daran an Weiterentwicklungen stattgefunden hat. Wir hatten große Hoffnungen gesetzt in die Veröffentlichung dieses Buches. Wir waren dann sehr erstaunt und natürlich auch enttäuscht, dass es sich in Grenzen hielt. Es hat auch keinerlei Resonanz, also öffentliche Resonanz gegeben in Form von Buchbesprechungen oder Interviews in Radio oder Fernsehen oder sonst was. Nichts dergleichen. Es ist sozusagen der Schleier des Schweigens darüber ausgebreitet worden. Und es war ursprünglich geplant, ein zweiter Band, und wir hatten den Entwurf schon vorliegen, also welche Beiträge wir dann in welcher inhaltlichen Struktur darin aufnehmen wollten. Es war auch schon angekündigt vom Verlag 2001 und es ist dann nicht dazu gekommen, wahrscheinlich, weil der Verlag gesehen hat, der erste Band, der kommt nicht so richtig in Gang, der wird nicht registriert, der wird nicht besprochen. Und ein zweiter setzt sich dann vielleicht noch weniger ab. Und dann stecken natürlich viele Kosten hier drin, das alles zu produzieren zu lassen, übersetzen zu lassen und. Also kurzum, der zweite Band ist dann abgesagt worden. Und was sehr schade ist, das wäre, denke ich, sehr wichtig gewesen, ihn zu veröffentlichen. Aber die Dinge sind anders gelaufen. 2001, also der Verlag, hat dann die späten Bücher von Reichert zunächst mal veröffentlicht, was sehr verdienstvoll war, hat aber später diese Reihe dann auslaufen lassen und man kann fast sagen verramscht, die Restexemplare, und kein anderer Verlag hat sich danach bislang meines Wissens gefunden, der die wieder aufgegriffen und wieder verlegt hätte. Also da ist irgendwas geschehen, wo sich der Wind gedreht hat, von großer Aufgeschlossenheit, von großer Unterstützung, anfänglich und dann später mehr und mehr in die Gegenrichtung. Bis hin zu dem eigentlich höchst bedauerlichen Vorfall, dass der Verlag 2001 ein Buch dann auch noch in seinem Vertrieb aufnahm, das war eigentlich von Rowohlt verlegt worden, von einem holländischen Autor namens Harry Mulisch, eigentlich ein Romanautor. Und der hatte den Titel gewählt für das Buch Das sexuelle Bollwerk. Und das bezog sich auf Wilhelm Reich, war schon geschrieben Anfang der 70er Jahre oder Ende der 60er, als die späteren orgelenergetischen Forschungen und Anwendungen fast überhaupt nicht bekannt waren. Und nur die wildesten Gerüchte darüber in Umlauf waren. Also Reich wäre durchgedreht und schizophren geworden und könnte man alles vergessen. Aber ein paar Jahrzehnte später hat Verlag 2001 dieses Buch, das ist ein unsägliches Pamphlet gegen Wilhelm Reich, in Umlauf zu bringen. Der gleiche Verlag, der vorher große Offenheit und Unterstützung hat walten lassen. Da sind Dinge, die habe ich auch nie ganz wirklich verstanden, was da die Gründe waren. Jedenfalls hat es immer mal wieder da solche merkwürdigen Reaktionen gegeben.
Die Lösung der Blockierung ist ja natürlich sehr sinnvoll und nötig bei Menschen, wo Blockierung ist, wenn sie das wollen. Aber Wilhelm Reich hat ja auch darüber geforscht, wie damit es gar nicht diese Blockierungen zum Teil auf jeden Fall es gar nicht entstehen. Also zum Beispiel durch eine lustvolle, also nicht lustfeindliche Erziehung, sondern durch eine Atmosphäre,
natürliches Körperempfinden.
Empfinden und den jungen Menschen die Gelegenheit geben, in der Pubertät zusammen zu sein, ihnen Plätze zu schaffen, wo sie räumlich zusammen sein dürfen, ohne von Erwachsenen kontrolliert zu werden.
So wie es in der Kombinandergesellschaft gewesen war, noch in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts.
Genau, und also passiert in der Richtung auch was? Ist da weiter geforscht worden? Gibt es da Versuche oder Menschen, die dafür offen sind?
Ja, zum Beispiel ist jetzt gerade vor kurzer Zeit ein Buch über die sanfte Babymassage oder auch Schmetterlingsmassage nach Eva Reich, also einer Tochter von Wilhelm Reich, veröffentlicht worden von dem Andreas Meyer. Der hat die Eva Reich schon vor Öffnung der Mauer seinerzeit nach Ostberlin und in die DDR geholt, um dieses Wissen zu vermitteln, also was schon in der Schwangerschaft, in der Geburtsvorbereitung, dann im Ablauf der Geburt, dann in den Wochen und Monaten danach alles eigentlich an ganz einfachen Dingen zu tun wäre, um Schäden zu vermeiden, um Beschädigungen, um Traumata, um die Geburt drumherum zu vermeiden. Und das ist dann weiter aufgegriffen worden. Eva Reich ist rund um die Welt gereist, solange sie das noch konnte. Mittlerweile lebt sie nicht mehr. Und hat das vermittelt, vor allen Dingen an Hebammen, und hat da auch sehr viele wichtige Anstöße geben können. Später ist auch da eine Arbeit daraus hervorgegangen von Thomas Harms in Bremen, wo auch Hebammen und Sozialarbeiterinnen damit vertraut gemacht werden, wie sie schon eingetretene Blockierungen, die bei Kindern und zwischen Kindern und Eltern ja dann auch sich dramatisch zuspitzen können, wie das auf relativ sanfte Art aufgelockert werden kann. Und dann ja, lösen sich auch solche manchmal schwerwiegenden Konflikte auf. Und je früher, umso leichter ist es. Wenn das erstmal verhärtet ist, dann braucht es eben die intensive therapeutische Arbeit, also wenn man überhaupt sich auf diesen Weg begeben will. Und dann ist es viel schwieriger, diese verhärteten Strukturen ja aufzulockern. Und da braucht es schon einige Geduld und natürlich auch entsprechend kompetente Begleitung.
Und im weiteren Heranwachsen von jungen Menschen, also gibt es Schulformen, die das Lebendige fördern und möglichst wenig unterdrücken? Gibt es Bestrebungen, eben den Jugendlichen möglichst viel Freiheit zu geben?
Ja, zunächst mal Freiheit im Lernen, ganz allgemein, also jetzt nicht bezogen nur auf das Thema sexuelle Entwicklung, sondern ganz allgemein. Und da hat es ja auch in den 70er Jahren eine Rückbesinnung gegeben auf einen weltberühmt gewordenen alternativen Pädagogen, A.S. Neal, also Alexander Sutherland Neal, N-E-I-L-L. Und die wenigsten, die damals dem A.S. Neal und seine Kritik an autoritären Strukturen in der Erziehung gelesen und auch verehrt haben, manchmal auch missverstanden haben, den wenigsten war bekannt, dass A.S. Neal und Wilhelm Reich eng befreundet waren, und zwar über Jahrzehnte hinweg. A.S. Neal hat Wilhelm Reich in Norwegen kennengelernt, ist bei ihm in die therapeutische Behandlung gegangen, also mit dieser sogenannten, damals noch sogenannten Vegetotherapie. Er hat das auch öffentlich dann geäußert in verschiedenen Büchern und hat gesagt, das, was er vorher an psychoanalytischen Behandlungen erfahren hatte und was sich über längere Zeit hingezogen hat, im Vergleich dazu wäre diese Behandlung mit der Reich'schen Methode ungleich viel wirksamer und befreiender gewesen für ihn. Und daraus hat er Wilhelm Reich schätzen gelernt, zunächst mal aus dieser Konstellation Patient oder Klient und Therapeut, aber sie sind dann später Freunde geworden, also auf gleicher Augenhöhe. Und Reich ist ja dann den Verhältnissen in Oslo, die so von dem sozialen Klima her zunehmend so vergiftet waren für ihn, ist er ja dann geflohen und 1939 in die USA übergesiedelt. Und da war A.S. Neal, ich glaube, zweimal auch in den USA oder einmal auf jeden Fall. Beim zweiten Mal hat man ihn, glaube ich, nicht mehr einreisen lassen, weil er verdächtig war, Kommunist zu sein, was aber also jedenfalls völlig daneben war, wenn man damit assoziiert Stalinismus. Er war ein freiheitsliebender Pädagoge, der diese Freiheitsidee auch umgesetzt hat in seine pädagogische Praxis. Und er war der Begründer und Leiter dieser Summerhill-Schule in England, die ja Jahrzehnte noch nach seinem Tod auch weitergeführt wurde und wo es auch beeindruckende Berichte gab, also über A.S. Neal hinaus, ein späterer Lehrer, Matthew Appleton geschrieben. Er hat über seine Erfahrung als Lehrer in Summerhill ein Buch veröffentlicht und das ist sehr bewegend und macht deutlich, es gehen Lernprozesse, lassen sich ganz anders organisieren oder ermöglichen. Und nicht nur anders, sondern letztendlich viel sinnvoller und erfüllender, als das weit verbreitete Fall ist in den staatlichen Schulen, wo ja doch sehr viel an Strukturen vorgegeben ist und spontane Lernprozesse wenig Platz haben, um das mal gelinde auszudrücken. Also das ist eine langjährige Freundschaft gewesen. Die beiden haben dann über Briefwechsel miteinander kommuniziert. E-Mail gab es damals noch nicht und Telefon wäre zu teuer geworden oder Internet gab es nicht. Und aus diesem Briefwechsel, der ist erhalten geblieben. Es müssen zwei ordentliche Leute gewesen sein, die dann alles entsprechende abgeheftet haben. Daraus ist ein dickes Buch entstanden, Zeugnisse einer Freundschaft. Wilhelm Reich, A.S. Neal, Zeugnisse einer Freundschaft. Das ist eine weitere Frucht, wenn man so will. Also die auch Unterstützung einer solchen Art anderer Pädagogik, einer solchen Art von Selbstregulierung in der Pädagogik, im Unterschied zu den oftmals sehr verhärteten, zur damaligen Zeit ja sowieso auch noch autoritär strukturierten Bildungsinstitutionen. Ja, ich denke, ich sollte noch mal in der Geschichte ein Stück zurück, was da so sonst noch verschüttet wurde oder abgewehrt wurde, als sich dieses lebendige Prinzip mehr und mehr schon entfaltet hatte und manchen dann aber das entschieden zu weit ging. Wir hatten in Mitteleuropa eine Phase, die nennt sich das blühende Hochmittelalter, von 1050 bis 1350 so etwa. Und in diesem blühenden Hochmittelalter gab es nicht nur Wirtschaftsblüte, übrigens auf der Grundlage eines grundsätzlich anderen Geldsystems, wo es keinen Zins, wo der Zins praktisch keine Rolle gespielt hat. Das ist aber ein anderes Kapitel. In dieser Phase des blühenden Hochmittelalters, wo also die Kulturdenkmäler, die wir heute noch bewundern, gotische Dome, mittelalterliche Städte, wie die Pilze aus dem Boden schossen, wo der Lebensstandard auch der breiten Bevölkerung, der einfachen, sonst ärmeren Bevölkerung, erstaunlich hoch war, das ist alles dokumentiert, findet sich nur nicht in unseren Geschichtsbüchern. In diesem blühenden Hochmittelalter gab es darüber hinaus auch eine Blüte der Sinnesentfaltung oder der Entfaltung der Sinnlichkeit. Also in ganz vieler Hinsicht. Lebensfreude, Liebesfreude, Tanzen, Musik, bunte Kleidung, Feste feiern. Eigentlich müsste das ja locker heißen und nicht fest. Bei uns heißen die Feste fest. Damals wurden sie sehr locker gefeiert. Es gab eine sogenannte und weit verbreitete Badehauskultur. Da sind jedenfalls in sommerlichen Zeiten bei genügend Temperatur sind die Männlein wie Weiblein schon zu diesen Badehäusern gewandert, oftmals unbekleidet oder ganz wenig bekleidet und konnten schon ihre Reize spielen lassen. Dann in den Badehäusern wurde, wie gesagt, gesungen, getanzt, gegessen und es gab extra Vorrichtungen, also solche Zuber mit Wasser drin. Dann sind die Paare da rein, Männlein, Weiblein, und haben sich dann aneinander erfreut. Und wenn das nicht genügte, dann sind sie noch in ein anderes abgetrenntes, in einen abgetrennten Raum und haben dann ihr Liebesspiel fortgesetzt. Das ist alles später unvorstellbar gewesen, gerade wenn man die Zeit dann auch vor Augen hat mit extremer Sexualfeindlichkeit, extremer Prüderie und so weiter. Das hat es aber alles gegeben in Mitteleuropa. Nur die Geschichtsbücher berichten nicht darüber, wie über so manches, was mit Matriarchat, und mit Liebesfreuden zu tun hat. Alle Male können es, oder allenfalls können es vielleicht die Künstler dann, ja, dass sie die menschlichen Körper auch unbekleidet malen oder in der Bildhauerei. Das haben wir irgendwie auch später noch akzeptiert. Das ist Kunst. Ja. Aber wehe dem, wenn dann noch ein lebender Mensch sich in gleicher Weise unbekleidet daneben gestellt hätte, der ist abgeführt worden wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Also es ist uns das verschwiegen worden und wird bis heute verschwiegen, dass wir eine Phase, eine mehrhundertjährige Phase hatten von Wirtschaftsblüte, von kultureller Blüte, von Blüte der Sinnlichkeit. Ja, wo ist das denn alles geblieben? Da ist ja nicht viel übrig geblieben, zunächst einmal. Ich will hier kurz verweisen auf eine Buchreihe von einem Kunsthistoriker in den 20er Jahren, Eduard Fuchs. Illustrierte Sittengeschichte. Die Originalbände sind große Formate, hier mindestens DIN A4, mit vielen, ja, sehr eindrucksvollen Bildern auch. Hier sind auch viele Bilder, aber das ist natürlich alles jetzt nicht, oder im Wesentlichen ist das nicht bunt. Und man staunt, und er hat auch gestaunt als Kunstsammler, was war das für eine Zeit, wo so viel Sinnesfreude dargestellt wurde. Und wenn man sich da durchliest, das ist eine Lektüre, die ist köstlich. Die ist einfach köstlich, weil einerseits diese Lebensfreude da aus den Zeilen und aus den Bildern einem entgegenstrahlt. Und darüber hinaus er ja auch historisch aufgearbeitet hat, wie waren denn die Kommentare zum Beispiel der Priester in der damaligen Zeit. Und ja, das ging sogar bis in die Klöster, wo sich Frauenklöster mit Männerklöstern verabredet haben, also die jeweiligen Anwohner oder Mitglieder. Und verabredet haben auch zu Liebesspielen. Und erst als dann daraus unerwünschte Schwangerschaften entstanden, wurde das unterbunden und so weiter und so fort. Da könnte man Romane drüber erzählen, aber das steht in diesen Büchern hier drinnen. Jedenfalls ist ja das nicht so geblieben. Was war der Grund für den Umschwung in finsterste Zeiten, übrigens zu Beginn der Neuzeit? Wir haben gelernt, das wäre das finstere Mittelalter gewesen. Dieses Mittelalter war überhaupt nicht finster. Das war ja voller Freuden. Das Umkippen hing zusammen, das ist jedenfalls eine Deutung, die ich gelernt habe von Ottmar Latdorf. Der hat einen langen Artikel auch geschrieben. Ich hatte ihn auch seinerzeit oft nach Berlin eingeladen und er hat das in Vorträgen dargestellt. Ottmar Latdorf mit LATTORF und ein Artikel zum Thema Hexenverfolgung. Was ist da vor sich gegangen, dass diese sinnesbetonte Lebensweise dann später verteufelt wurde? Ganz kurz nur angedeutet, eine wesentliche Rolle hat wohl die Ausbreitung der Pest gespielt. Warum die sich auf einmal ausbreiten konnte in Europa, ist noch eine andere Frage. Das waren wohl auch klimatische Veränderungen, wo die Krankheitserreger dann hier mehr Chancen hatten, sich auszubreiten. Jedenfalls hat die Pest ja über große Teile Europas, allen voran Mitteleuropa, unglaublich die Menschen hinweggerafft und die Bevölkerung also dezimiert, dramatisch, also über die Tragödien, die den einzelnen Menschen und die jeweiligen Familien und soziales Umfeld betraf, war es auch eine gesellschaftliche, auch eine wirtschaftliche Katastrophe, insbesondere für die damals Herrschenden. Und das war ja Feudalismus. Und Feudalismus heißt, es waren Großgrundbesitzer, die ihren Reichtum begründeten auf dem, was die leibeigenen Bauern produziert haben und die Handwerker dann auch noch, aber bleiben wir bei den Bauern, und wo sie eben mehr produziert haben, als sie die Bauern für ihren eigenen Lebensunterhalt brauchten. Dieser Mehrwert oder dieses Mehrprodukt wurde von den Großgrundbesitzern einbehalten oder abgeführt und eingezogen. Das war selbstverständlich, dafür durften die Bauern das Grundstück benutzen. Sie waren nicht die Eigentümer, sie waren die Besitzer, sie durften das beackern und im Gegenzug mussten sie die Überschüsse abliefern. Also der Reichtum des Adels, ja, der Großgrundbesitzer, der Reichtum des Adels war insoweit ökonomisch begründet auf der Ausbeutung dessen, was die leibeigenen Bauern an Überschüssen hervorgebracht haben. Und manchmal presste man noch mehr aus ihnen raus, sodass sie kaum überleben konnten. Und es also entsetzliche Konflikte dann auch gab. So, dieses Problem, dieses Phänomen, es waren auf einmal schlagartig durch die Pest zu wenig ausbeutbare Bauern da. Das wurde für den Adel zur Überlebensfrage seiner eigenen Herrschaft. Herrschaft kann sich nur begründen, wenn sie auch ökonomisch irgendwo untermauert wird. Und also hatte der Adel, und die Kirche war ja ein anderer großer Großgrundbesitzer, kirchlicher Adel, weltlicher Adel, beide hatten existenzielles Interesse daran, dass es zu einer Neuaufzucht sozusagen von Menschen, von ausbeutbarem Menschenmaterial kam. Ich sage es extra so drastisch, weil das in der Ideologie und im Weltbild dieser herrschenden Klasse damals auch so drastisch gesehen und praktiziert wurde. Aber wie sollte der Nachwuchs zustande kommen, wenn solche elenden Verhältnisse waren? Da setzt doch eine Frau, die über die Entscheidung bezüglich Nachwuchs souverän ist, also die darüber selber entscheiden kann, setzt doch nicht immer noch neuen Nachwuchs in die Welt. Sie bedient sich der Methoden der natürlichen Empfängnisverhütung. Und solche Methoden gab es damals. Die waren zwar Geheimnis bestimmter sogenannter weiser Frauen, die das unter den Frauen weitergegeben haben. Die Männer waren davon ausgenommen. Und das haben die Frauen dann eben auch entsprechend praktiziert. In so miserablen Zeiten, ohne jede Zukunftsperspektive für den eigenen Nachwuchs, waren sie nicht mehr bereit, eine größere Anzahl Kinder in die Welt zu setzen und überhaupt erstmal zeugen zu lassen. Ja, das war dem Adel, der herrschenden Klasse, kirchlich wie weltlich, ein absoluter Dorn im Auge. Und sie haben alles dran gesetzt, die Trägerinnen dieses Wissens, das hatten sie schon irgendwie mitgekriegt, ja, diese weisen Frauen, die müssen da Ahnung haben, wie das verhindert, unterbunden werden kann, die Empfängnis. Wie sie das Wissen zerstören können. Und das mündete ein in die Zerstörung eben dieser weisen Frauen, die dann als Hexen denunziert wurden. Und dann hat es Gewaltexzesse gegeben in Mitteleuropa von unvorstellbarem Ausmaß. Und das alles übrigens von der Kirche mitgetragen und mitinitiiert. Da gab es ausgerechnet einen Papst, Innozenz, das heißt der unschuldig, Innozenz der Achte, glaube ich. Auf den geht zurück die sogenannte Hexenbulle, also die päpstliche Gesetzgebung, dass Hexen erstmal ermittelt werden müssen und dass sie dann, wenn sie als solche identifiziert wurden, eben auf den Scheiterhaufen zu kommen haben und verbrannt werden müssen. Und dann gab es ein paar Jahre später von Dominikanermönchen, einer davon hieß Institoris, gab es einen Kommentar zur Hexenbulle. Und das ist der sogenannte Hexenhammer. Und das war nicht nur ein Hammer, sondern das waren unglaubliche Hämmer, die man sich im Original vielleicht auch mal zu Gemüte führen sollte, ausschnittweise. Eine unglaubliche, unvorstellbare Frauenverachtung. Eine geradezu panische Angst vor dem Weiblichen und der möglichen Verführung durch die, ja, letztendlich sexuelle Ausstrahlung und so weiter und so fort. Und beides, Hexenbulle und Hexenhammer, zusammen verbreiteten sich in Windeseile über Europa, also sogar bis in den letzten Winkel, bis nach Spanien runter. Warum? Weil damals gerade die Buchdruckerkunst von Gutenberg das ermöglichte, massenweise etwas Gedrucktes zu vervielfältigen. Und auf der Grundlage dieser Gebrauchsanleitungen zur Hexenjagd, zur Hexenidentifizierung und zur Hexenverbrennung und vorher noch Folterung, auf der Grundlage breitete sich die Gewalt in Mittel- und auch bis hin zu Südeuropa aus, durch mehrere Jahrhunderte, und hat unglaubliche und entsetzliche Spuren hinterlassen. Einmal war damit ja durchgesetzt, dass es keine Kenntnis mehr gab über empfängnisverhütende Mittel. Es waren wohl vor allen Dingen pflanzliche Mittel, die zum Beispiel verabreicht werden konnten in Form von Tee und dann, also den jungen Mädchen schon und natürlich auch den reiferen Frauen. Und dann wirkte das zuweilen jahrelang empfängnisverhütend. Das hat es alles gegeben. Das war dann also mit den Hexen ausgerottet und jede Weitergabe, schriftlich, mündlich, wie auch immer, von solchen Wissen stand unter Todesstrafe. Dann blieb den Menschen bezüglich ihrer Sexualität eigentlich nur noch, entweder sie ganz sein zu lassen, also asketisch zu leben, und eine andere Möglichkeit, sozusagen auszuweichen auf andere Spielarten der Sexualität, die nicht einmündeten in Zeugung. Die nicht einmündeten insoweit in Aufzucht von Nachwuchs, von menschlichem Nachwuchs. Und das ist auch der Grund gewesen, warum man diese anderen Spielarten der Sexualität, die einfach nur lustvoll und erfüllend waren, dass man die denunziert hat, bezeichnet hat als Unzucht, weil sie nicht in Zucht, auf Zucht einmündeten. Und alle Formen von Unzucht wurden seither unter Todesstrafe gestellt. Das saß dann so tief, nicht in den Knochen, sondern in den Strukturen, ja, von charakterlicher und körperlicher Panzerung. Diese brutale Gewalt gegenüber der sexuellen Entfaltung. Dass sich daraus dann massenweise auch Charakterstrukturen bildeten in den folgenden Generationen, die diesem Druck ausgesetzt waren und die den noch überlebt haben. Strukturen, also extremer Charakter- und Körperpanzerung, und über die hatte ich vorhin schon gesprochen, in diesen Strukturen staut sich dann diese Energie so auf und sucht sich dann Anlässe und Opfer der Entladung dieser sonst unerträglichen Spannung. Und das mündet ein in Vergewaltigung, in Gewalt, in Austoben, in Kriegen und so weiter und so fort. Es wird das Austoben von Gewalt, das Ausagieren von Gewalt, individuell wie dann auch kollektiv, zu einem, wenn auch völlig krankhaften Bedürfnis von Menschenmassen. Und wenn wir das mal auf die Gegenwart beziehen und uns angucken unter diesem Gesichtspunkt, was läuft da eigentlich ab mit diesen ganzen Fundamentalismen und IS und was es da alles gibt und was für schreckliche Gewaltexzesse sich da austoben und ausbreiten. Das hat alles einen solchen oder einen ähnlichen Hintergrund. Der Faschismus, die Massenpsychologie des Faschismus ist nicht zu begrenzen auf den deutschen Faschismus oder damals den italienischen, sondern das war ein Fallbeispiel, an dem Reich diese Zusammenhänge studiert hat und erkannt hat. Aber überall, wo ähnliche oder sogar zum Teil noch viel verheerendere, lebens- und liebesfeindlichere Verhältnisse sind, überall dort wird der Boden bereitet für ähnliche Gewaltexzesse. Und das muss mehr und mehr begriffen werden. Da reicht es nicht, da einfach Bomben drauf zu schmeißen. Das geht nicht an die Wurzel. Und wie gesagt, das Reichsche Werk ist eine solche Fundgrube, eine solche Schatztruhe, beziehungsweise der Inhalt dieser Truhe ist so wertvoll. Unter anderem auch für ein tiefes, viel tieferes Verständnis von Gewalt und dann natürlich daraus folgend für Wege der Vorbeugung am besten. Und wo es schon zu Erstarrungen gekommen ist, für Wege der Auflockerung, damit sich das nicht immer mehr zuspitzt und dann nur noch in entsetzlicher Gewalt ausbricht und sich austobt. Vielleicht ist auch der Selbstmordattentäter, der sich da in die Luft sprengt, der oder die, davon getrieben, so eingesperrt in den eigenen Panzer, keinen Ausweg sehend und fühlend, wie man da rauskommt. Und die Sehnsucht, das aufzusprengen. Und das verbunden mit den Versprechungen im Paradies warten dann, ich glaube, 72 Jungfrauen, an die sich ein total verklemmter Mann im irdischen Leben nicht wirklich rantraut, außer mit Vergewaltigungen. Ein solches Versprechen im Jenseits ist dann für viele offenbar attraktiv genug, um sich und Hunderte von anderen in die Luft zu sprengen. Zu solchen absurden Gewaltexzessen kann der an sich wundervolle menschliche Organismus und die menschliche Psyche verkommen, unter dem Einfluss massiver Unterdrückung der liebevollen sexuellen Entfaltung. Da wäre so viel draus zu lernen. Aber die Reaktion auf das Werk von Reich, ich habe es ja hier und da und dort schon angedeutet, ist vielfach genau gegenteilig. Also im besten Fall noch Ignoranz, im weniger guten Fall Hohn und Spott, im noch weniger guten Fall massive Aggressionen und Bedrohungen. Ich will zurückkommen zu den Hexen. Wie gesagt, damit ist ja verloren gegangen eine ganze Kultur, also mit der Hexenverbrennung, Hexenvernichtung und mit den da sich rumrankenden, völlig sexualfeindlichen Gesetzgebungen und Praktiken. Damit ist einhergegangen ein Umschwung aus einer ja, belebten, in vieler Hinsicht belebten Zeitepoche zurück in finsterste Zeiten. Aber wie gesagt, das war nicht das finstere Mittelalter, das war die finstere und ganz finster beginnende Neuzeit. Und natürlich hat es dann gegen diese kirchlichen Exzesse hier von Inquisition und diesen ganzen Folterungen, alles im Namen auch noch von Gott und der Nächstenliebe und so weiter. Das hat ja dann eine starke Gegenbewegung hervorgebracht. Weg, mehr und mehr weg von kirchlichem Machtmissbrauch und mehr und mehr Vertrauen dann in die Ratio, in den menschlichen Verstand. Nicht alles blindlings glauben, sondern überprüfen Und das ist ja auch die Grundlage geworden dann für die Entwicklung der Wissenschaft. Die war in ihren Anfängen wirklich ein emanzipatorisches Projekt gegen kirchlichen Machtmissbrauch, kirchliche Willkür. Und viele haben sich ja dann auch in dem wissenschaftlichen Fortschritt wiedergefunden und sich auch mit mehr oder weniger Begeisterung da eingebracht. Und ich selber erinnere mich sehr gut, ich habe ja angefangen, Naturwissenschaft zu studieren. Ich habe viel Interesse auch entwickelt an einem tieferen Verständnis von Naturgesetzen und dann der Anwendung dieser Erkenntnisse und Umsetzung in Technik. Ich hatte großen Respekt vor dem, was an den Universitäten geforscht und gelehrt wurde und auch im Bereich von Naturwissenschaft. Und ich habe nicht ahnen können, nicht im Entferntesten ahnen können, dass sich im Gewand von Wissenschaft neuer Dogmatismus entwickeln könnte und längst entwickelt hat. Eine Blüte dieses wissenschaftlichen Dogmatismus hatte ich vorhin schon erläutert, dass die Vorstellung eines lebendigen Universums, die es früher mal gegeben hat, über Bord gegangen ist. Michelson, Morley haben es angeblich ein für alle Mal widerlegt, dass es einen Äther gäbe, einen physikalischen Äther. Das war eine Ausprägung davon. Es gibt einige weitere Ausprägungen. Zum Beispiel gab es eine Bewegung der Energieheiler, so könnte man es heute bezeichnen, die sich damals ausbreitete über ganz Europa. Franz Anton Mesmer war ein Mensch, der mit der Ausstrahlung, vor allen Dingen der Energie seiner Hände, die erstaunlichsten Behandlungserfolge erzielen konnte bei Menschen, die von den, ja, wir würden heute sagen, Schulmedizinern aufgegeben waren, die gelähmt waren, die schwere Schmerzen hatten, was nicht alles. Und der Franz Anton Mesmer hat zunächst mit Magneten entlang der Körper bewegt, ohne die Körper dabei zu berühren. Und später hat er die Magneten beiseite gelegt und nur die Hände genommen, ohne die Körper zu berühren. Und in bestimmter Weise dann also in einem gewissen Abstand zu den Körpern diese Bewegung auszuführen. Ja, dabei kamen diese Menschen in Zustände von Aufwallung, von emotionalen Durchbrüchen, von Erleichterung und so weiter und so fort. Und das war so eindrucksvoll, der ist also bis in die höchsten Kreise dort rumgereicht worden, also an den Königshöfen. Und es war eine Art Massenbewegung. Er hat also andere dann auch darin unterrichtet und hat gesagt, das kann nicht nur ich, das könnt ihr auch. Ihr müsst nur dieses Gespür wieder entwickeln, sofern das vielleicht bei euch verschüttet gegangen ist. Es gab Gruppensitzungen, wo eine Gruppe um ein größeres Wasserbecken drumherum saß. Und dann hielten sie sich an Metallrohren fest, die in das Wasser führten. Und dann entstand dadurch Strömungsempfinden und dann brachen Emotionen durch, die vorher lange Zeit zurückgehalten wurden. Dann sprang der Funke über auf andere. Und dann, ja, man könnte sagen, da war der Teufel los, aber man könnte auch sagen, da kommt etwas Verschüttetes, und zwar jetzt nicht auf destruktive Art, wieder in Bewegung, und das war heilsam. Auch wenn das sehr heftig zwischendurch dazu zuging, letztendlich beruhigten sich dann die Körper wieder und es waren vielfach auch Gruppenheilungen. Das Interessante ist, bei aller Bewunderung, die der Franz Anton Mesmer von erwachsenen Teilen auch der Bevölkerung genossen hat, gab es damals die Französische Akademie der Wissenschaften, die hat gefordert, das müsse alles wissenschaftlich überprüft werden und hat dann so strenge Maßstäbe angelegt und wahrscheinlich auch so vernichtende Blicke in diesen Zusammenhang hineingetragen, also derjenigen, die da als Experten nun das begutachten sollten, dass unter diesen ja, feindseligen Blicken der Franz Anton Messmer seine bis dahin immer wieder wirkende Fähigkeit der Energieausstrahlung verloren hat. Es ging immer mehr zurück. Und das ist auch mit den reichen Erkenntnissen verständlich, weil so feindselige Blicke, das sind ja reale energetische Prozesse, die lassen das Gegenüber dann schrumpfen. Ja, auch das Energiefeld schrumpfen. Und mit einem geschrumpften Energiefeld und mit kontrahierten Muskeln kann diese Energie nicht mehr strömen. Selbst bei einem solchen Energieheiler, wie es der Franz Anton Messmer gewesen war. Ja, und dann hieß es, na guckt euch doch an, das war alles nur Scharlatanerie, das war alles Betrug. Und dann wurde der Messmerismus europaweit verboten und also unter schwerste Strafe gestellt, sodass einige dann, sofern sie da noch weiter wirken wollten, nur noch in den Untergrund gehen konnten, also in den gesellschaftlichen Untergrund. Und das dauerte sonst wie lange, ehe aus diesem Untergrund heraus wieder welche auftauchten, die haben das dann ein bisschen umbenannt, aber letztendlich angeknüpft an diesen Messmerismus, so nannte sich auch diese Bewegung. Und einer davon war Charcot in Frankreich, der Begründer der Hypnosetherapie. Und um das noch ein Stückchen weiterzuführen, bei Charcot hat Sigmund Freud und sein Kollege Josef Breuer, die haben damals Hypnosetherapie gelernt, als Fortbildung zu ihrer schulmedizinischen Praxis. Und mit dem Hintergrund haben sie dann in gewisser Weise das weiterentwickelt und das war der Übergang und die Begründung der Psychoanalyse. Und die war wiederum für Reich der Anfang für seinen Weg. Aber lange Zeit nur im Untergrund und später mehr oder weniger getarnt. Man hat nicht gesagt, wir machen jetzt wieder Mesmerismus, sondern wir machen, also damals Charcot, Hypnosetherapie. Ja, das ist schon interessant, wie in einer schon sehr autoritären, sexualfeindlichen Gesellschaft, die es ja nach der Hexenverfolgung gegeben hat und durch die Hexenverfolgung, wie da das Lebendige sich nochmal einen Weg gebahnt und geebnet hat. Also jetzt in solchen Gestalten wie dem Franz Anton Messmer. Es gab da noch etliche andere. Es gibt eine ganze Reihe von Beispielen dafür. Aber gerade Messmer ist historisch auch aufgearbeitet worden, auch von Hans-Peter Seiler, der dann zum Erstaunen mancher anderer, die den Messmer nur als Energieheiler gekannt haben, erfuhren, dass der Messmer ein ganzes Weltbild entwickelt hat. Nämlich ein Weltbild eines Universums, was mit einem Medium angefüllt war. Er hat da weitgehende, differenzierte Vorstellungen und Modelle entwickelt, wo Hans-Peter Seiler dann nur meint, er wäre da auf dem Weg ein Stück stecken geblieben. Er wäre nicht vorgedrungen bis zu der Vorstellung, dass es ein aus sich heraus bewegtes Etwas ist. Aus sich heraus bewegt und wirbelnd, einwirbelnd und auswirbelnd. So weit ist Messmer nicht gekommen. Aber dass es so etwas geben müsse, was sich im Raum dann hier mehr verdichtet und da weniger verdichtet und so weiter. Und Anziehung und Abstoßungskräfte darauf zurückgeführt werden können. Das hat der Franz Anton Messmer damals schon entwickelt. Das ist aber auch fast alles lange Zeit wie verschüttet geblieben. Und da hat Hans-Peter Seiler diesen Schatz ausgegraben. Ja, also ein weiteres Beispiel, das Lebendige hat sich und zwar auch in finstersten Zeiten immer wieder den Weg geebnet. Allerdings die Gegenseite, so will ich es jetzt mal nennen, die Seite der Unterdrückung des Lebendigen, allen voran der Unterdrückung der Sexualität, die Gegenseite hat nicht geschlafen, sondern hat immer wieder versucht anzusetzen, um die Entfaltung des Lebendigen zurückzudrängen und zu unterbinden. Bis hinein in die wissenschaftlichen Weltbilder. Und ein weiteres Beispiel will ich kurz erwähnen, auch hochinteressant. Der Name ist weit bekannt. Ich habe ihn vorhin schon mal in einem anderen Zusammenhang erwähnt. Brownsche Molekularbewegung. Geht zurück auf einen Robert Brown. Und der Robert Brown hatte seinerzeit unter dem Lichtmikroskop, als eine relativ neue Entwicklung da gewesen war, beobachtet, in dem Fall an Blütenpollen, dass sie sich in ihrer Struktur zersetzen und zerfallen und daraus etwas anderes hervorgeht und sich aufbaut, von dem er annahm, das sei jetzt Entfaltung von Lebendigem aus zwischenzeitlich wohl nicht Lebendigem. Und diese Bewegung, diese hat er gedeutet als innere Bewegung dieser winzigen Organismen und hat sie unterschieden von einer anderen, mehr mechanischen Bewegung, die bewirkt wird, das war die Interpretation, durch die Vibration sozusagen der Moleküle. Also Wassermolekül zum Beispiel, wenn Wasser erwärmt wird, dann schwingen diese Moleküle stärker, brauchen deswegen mehr Raum, deswegen dehnt sich warmes Wasser dann eben aus. Also das eine sind sozusagen Resultate von Stoßbewegungen, hier auch wie Billardkugel, von außen ein Stoß und dann daraufhin Ursache, Wirkung, bewegt sich das Gebilde. Und in dem Fall dann also zufällige, aus verschiedenen Richtungen kommende Stoßbewegungen lassen dann ein winziges Partikel dort sich bewegen. Aber der Braun hat es selber gesagt und geschrieben, das ist eine andere Art von Bewegung als die, die ich hier beobachte an diesen Gebilden, die irgendwie ja, wohl Lebensformen zu sein scheinen, die sich aus sich heraus bewegen. Interessant ist, für diesen Teil, für die lebensenergetische oder lebendige Interpretation seiner Beobachtung, ist er überhaupt nicht gewürdigt worden. Das war den damals herrschenden Kreisen, auch in der Wissenschaft, ein Dorn im Auge. Sie hatten eben mehr das, was man mechanistisches Weltbild nennt. Und waren darin groß geworden und hatte alles Spontane und Lebendige keinen Platz. Und das war ja die Widerspiegelung der gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse. Spontane Bewegung von Menschen oder gar von Menschenmassen war ja für die Herrschenden immer bedrohlich. Also lieber alles in starre Strukturen, leblose Strukturen pressen und darin halten. Und deswegen war Robert Brown mit seiner lebendigen Interpretation seiner Beobachtungen in den Kreisen mehr und mehr abgelehnt worden. Und er hat wohl ein Gespür dafür gehabt, wenn ich das jetzt noch weiter so vertrete, bin ich hier weg vom Fenster. Und dann hat er später diese Interpretation umgeschrieben und sein gelassen und fallen gelassen. Übrigens verblüffende Ähnlichkeit zu Sigmund Freud, der die Entdeckung der Verdrängung des Unbewussten und die verheerenden Konsequenzen von Sexualfeindlichkeit und sexueller Gewalt in Kindheit und Jugend für seine Klienten und Klientinnen erkannt hatte und darüber auch öffentlich geredet hatte und zum Teil geschrieben hatte. Und dann kam ein solcher Gegenwind oder Orkan, der ihn dann hat spüren lassen, wenn du daran festhältst, an der These, dass in der Wiener Oberschicht sexuelle Gewalt ja, an der Tages- oder Nachtordnung ist, dann bist du weg vom Fenster. Und auch das ist Jahrzehnte später erst historisch aufgearbeitet worden aus dem Archiv von Sigmund Freud und einem Briefwechsel von ihm mit seinem Freund Wilhelm Vlies. Nämlich, da hat Sigmund Freud eben darüber geschrieben, was soll ich machen, wenn ich daran festhalte, bin nicht nur ich weg, das ist die ganze psychoanalytische Bewegung ist weg, die wird weggefegt. Wenn wir hier überleben wollen, und das war noch vor der Zeit des Faschismus, dann muss ich, also Sigmund Freud, da Abstriche machen. dann deute ich das alles ein bisschen um und an die Stelle von nur Lebens- und Liebestrieb kommt dann noch ein Todestrieb, der Destruktionstrieb mit ins Spiel, angeblich naturgegeben. Und damit hat Freud begonnen, sich um 180 Grad zu wenden, mit verheerenden Konsequenzen. Und die Wendung hat Reich nicht mitgemacht. Jetzt bei Robert Brown und seiner lebendigen und lebensenergetischen Deutung seiner Beobachtung. Das gleiche Phänomen. Unter dem verstärkten gesellschaftlichen Druck hat er dem sozusagen abgeschworen. Und ja, nach der Devise, da bewegt sich also zwar etwas, aber nur mechanisch. Hat nichts mit Lebendigen zu tun. Aber diese ursprüngliche Version ist ja hochinteressant und wäre allemal wert, in der Physikgeschichte dann dokumentiert zu werden. Und eine Geschichte der Physik ist von Albert Einstein und seinem Assistenten Ihnfeld damals veröffentlicht worden und weltweit bekannt geworden. Und in dieser Geschichte wird auch Robert Brown behandelt. Und er wird sogar gewürdigt dann damit, dass man sagt, um diese Molekularbewegung, das nennen wir ab jetzt Brownsche Molekularbewegung, dass der Brown aber eine lebendige Interpretation mancher Bewegungsformen hatte, haben die beiden und wahrscheinlich der Ihnfeld, also der Assistent von Einstein, ganz offensichtlich unterschlagen. Das ist rausgearbeitet worden, in einem Buch, wo haben wir es? Von Peter Jones. Ja, der ist ausführlich in diese Spuren gegangen. Das Buch heißt ja Artificers of Fraud, also Künstler des Betruges. The Origin of Life and Scientific Deception. Also der Ursprung des Lebens und wissenschaftliche Täuschung. Ja, und das wird hier abgehandelt an dem Beispiel einmal von Wilhelm Reich und zweitens an dem Beispiel und an dem Fall, wenn man so will, von Robert Brown. Und da wird für mich schon überzeugend dargelegt, dass es kein Zufall sein kann, dass Einstein und Ihnfeld in der Geschichte der Physik, in diesem Buch, ausgerechnet diesen Teil von Brown rausgelassen haben, also wenn man so will, unterschlagen haben, der eine völlig andere Deutung beinhaltete, von der Robert Brown nur unter wachsendem gesellschaftlichen Druck dann sich verabschiedet hatte. Und wenn man heute von Brownscher Molekularbewegung redet, ist völlig klar, das geht auf den Brown zurück. Der wird also für etwas geehrt, man kann fast sagen, für die gegenteilige Interpretation wird er geehrt von dem, was er eigentlich selber gedeutet hat und beobachtet hat. Das ist schon herber Stoff. Und es ist auch nicht das einzige Mal, dass so etwas geschehen ist. Im Namen von Wissenschaft und im Namen dann, mindestens hat der Einstein ja seinen Albert oder Friedrich Wilhelm darunter gesetzt und sein grünes Licht gegeben für die Veröffentlichung. Die Ikone Einstein hat ganz ja, problematische Aspekte auch gehabt. Und das ist einer davon hier. Es gibt noch ein paar andere. Es gibt einen russischen spirituellen Heiler und gleichzeitig Physiker, nämlich Nikolai Levashov, also S-H-O-V am Schluss. Und der hat, und das ist im Internet auch zu finden, einen langen Artikel über Albert Einstein geschrieben und seine Rolle in der Physikgeschichte. Seine Rolle dabei, Michelson-Morley auf einen Sockel zu heben und damit das Weltall leer zu fegen oder sagen wir das physikalische Weltbild leer zu fegen von einer kosmischen Lebensenergie. Und er hat eben hier auch seine Finger im Spiel gehabt bei Robert Brown, den lebendigen Aspekt zu unterschlagen. Und alles lief dann darauf hinaus, das Universum, das Weltall ist im Grunde leer. Und dazwischen gibt es, oder in diesem leeren Raum, gibt es eben dann Materieinseln. Und damit ist natürlich auch die Möglichkeit des sich verbunden Fühlens mit dem, was die Welt im Innersten zusammenhält, diese spirituelle Verbundenheit, mit scheinbar wissenschaftlicher Exaktheit abgeschnitten. Es ist eine spirituelle Entwurzelung, diesmal nicht in Form von offener Gewalt, sondern durch strukturelle Gewalt einer Wissenschaft, bei der man es zu allerletzt vermutet, bei der Naturwissenschaft. Und durch einen Wissenschaftler, bei dem man es zu allerletzt vermutet hätte. Diese Ikone Albert Einstein. Warum ist er eigentlich zur Ikone geworden? Für die Relativitätstheorie? Nein. Denn die war sehr fragwürdig, als rauskam, auch für das Nobelpreiskomitee damals, dass er die Mathematik von seiner Frau geklaut hatte. Und manche anderen Teilaspekte der Relativitätstheorie von anderen geklaut hat. Also wir würden heute sagen Plagiat und mehrfaches Plagiat. Und da hat das Nobelpreiskomitee dann gesagt, nein, also wenn wir dem Nobelpreis verleihen für diese Theorie, dann gefährden wir unseren Ruf selber grundsätzlich, wenn das mal rauskommen sollte. Und dann haben sie ihm aber trotzdem einen Nobelpreis verleihen wollen, weil er so eine Ikone war. Mit der Botschaft, das Weltall ist eigentlich leer. Ja, er war ein Gelehrter mit 2e und hat alles dazu getan, diese Lehre, diese herrschende Lehre mit 2e weiterzugeben an Generationen, nicht nur von Naturwissenschaftlern, sondern als Allgemeinbildung. Also diese letztendlich scheinbar wissenschaftlich belegte und untermauerte spirituelle Entwurzelung, die wurde von ihm vollzogen und dafür brauchte man ihn möglicherweise. Jedenfalls hat man ihm dann einen Nobelpreis gegeben für einen Beitrag, der relativ völlig belanglos war und der auch noch geklaut worden sein soll von einem russischen Physiker in dem Bereich Elektrodynamik. Das ist zu lesen in einem langen Artikel von Nikolai Levashov. Wenn man da eingibt, Levashov und Albert Einstein, müsste man im Internet auf diesen Artikel kommen. Da ist auch ein Foto noch von Einstein daneben, findet man diesen Artikel, also auch auf der Website von Levashov. Ja, da kommt so einiges ins Bröckeln. Einige ja, fast Säulenheilige der Wissenschaft werden da vom Sockel ja, gestürzt oder fallen da runter. Und wenn man dann auch die Rolle von Einstein nochmal in Betracht zieht, in der Reaktion oder Nichtreaktion auf Wilhelm Reich, in der Tat wäre sein Weltbild, Einsteins Weltbild, was dann zum herrschenden Weltbild wurde, grundlegend ins Wanken geraten, wenn hätte anerkannt werden müssen die Entdeckung einer kosmischen Lebensenergie und eines lebendigen, mit Lebens- und Liebesenergie erfüllten Universums, erfüllt mit dem, was die Welt im Innersten zusammenhält, was uns zutiefst bewegt und auch mit Freude und Erfüllung beglücken kann, wenn wir uns dem gegenüber öffnen können, was uns auch im Zwischenmenschlichen verbinden kann als Liebe und so weiter und so fort. All das ist durch das Einsteinsche Weltbild erstmal auf Jahrzehnte hinweg aus dem wissenschaftlichen Weltbild herauskatapultiert worden. Es ist eine gewisse Ironie der Geschichte, dass der späte Einstein doch noch ins Zweifeln gekommen ist und dann schließlich gesagt hat, entgegen meinen lange vertretenen Auffassungen und Deutungen, Es muss einen physikalischen Äther geben. Aber er muss anders beschaffen sein als der, den sich die Physiker bei Michaels Morley-Experimenten und davor vorgestellt haben. Es darf kein statischer Äther sein. Das war der späte Einstein. Und von da an galt er als nicht mehr ganz klar. Das ist kaum rum erzählt worden, dass der späte Einstein nochmal zur Besinnung kam in Bezug auf das, was die Welt im Innersten zusammenhält und in Bezug auf die sinnliche Entfaltung dieser Liebesenergie. Es ist eine Tragödie, eigentlich eine tragische Gestalt. Es wird die Aufarbeitung auch der Naturwissenschaft unter dem Gesichtspunkt so unglaublich spannend. Bis dorthin hat sich die Herrschaftsideologie hineingewebt, dass sie im Verborgenen erscheint, nicht als offene Gewalt, wie es die Inquisition veranstaltet hat, als strukturelle Gewalt. Die Struktur wissenschaftlicher Theorien, in dem Fall also jetzt der Physik und auch der Astrophysik, diese Struktur ist so, dass sie ein Bild vermittelt, dass das Weltall leer, im Wesentlichen leer ist. Mir ist deswegen auch irgendwann mal klar geworden, warum an den Universitäten manche Gelehrte daraus hervorgehen. Und ich meine, was die Welt viel mehr braucht, sind Erfüllte. Von Lebens- und Liebesenergie Erfüllte. Und dass das Menschen möglich ist, das ist durch die Grundlagenforschung von Wilhelm Reich belegt worden, ausgearbeitet worden. Und die Aufarbeitung dieser Forschung und die Weiterführung und Anwendung in den verschiedensten Bereichen zur lebendigen Entfaltung von Mensch, Natur, Gesellschaft und sogar Planet Erde. Das ist alles möglich. Das ist eine Zukunftsvision, nicht aus irgendeiner Fantasie, sondern untermauert, unterlegt, angefüllt durch diese umwälzende Entdeckung der Lebensenergie in uns, zwischen uns, um den ganzen Planeten, im ganzen lebendigen Universum.
Hast du Hoffnung, dass es nochmal sowas wie ein Wilhelm Reich, wie soll man sagen, dass er nochmal in den Blickpunkt gerät, dass da nochmal was passiert, oder ist es müßig, sich darüber Gedanken zu machen?
Ja, wenn ich Letzteres empfinden würde, dann hätten wir uns das Interview hier aussparen können oder meine Abhandlungen, dann hätte ich mir vieles von der Öffentlichkeitsarbeit zu dem Thema sparen können. Aber ich vertraue darauf, auch wenn es manchmal eine ganze Weile dauert, auch wenn es erstmal oftmals auf heftige Widerstände, auf Abwehr trifft, auf Hohn und Spott und was da alles in dem Zusammenhang mir schon begegnet ist. Es wird sich weiter herumsprechen und nicht nur sprechen, sondern es werden Erfahrungen sich ausbreiten, die den Menschen immer mehr es ermöglichen, ja selber einzuschätzen. Ist da wesentlich was dran oder ist das alles nur Humbug? Und es wird nicht uneingeschränkt nur Begeisterung für Wilhelm Reich geben. Das ist meine jahrzehntelange Erfahrung. Es scheint so, dass ich sowohl die Geister wie die Körper scheiden an diesem Thema, das für Reich zum Lebensthema geworden ist und auch für mich und meinen Lebensweg sehr große Bedeutung gewonnen hat. Es scheiden sich daran die Körper und Geister, Aber es wird viel davon abhängen, wie viele Menschen werden sich auf die Seite der Lebensentfaltung und Liebesentfaltung stellen und wie stark werden die Gegenkräfte sein. Und wenn immer deutlicher wird, welche Fundgrube sein Werk ist und zusätzlich das Werk mancher anderer Lebensenergieforscher und Praktiker, dann kann das vielleicht dann auch in kürzerer Zeit sich mehr und mehr in der Gesellschaft durchsetzen. Aber geschenkt wird denen, die sich für die Lebensentfaltung einsetzen, ja, von der Gegenseite nicht viel. Die Gegenseite mobilisiert zum Teil auf unglaubliche Art und Weise auch immer wieder Hetzkampagnen, und die will ich schon noch mindestens erwähnt haben. Es ist ein Buch hochgepusht worden vor wenigen Jahren von einem Christopher Turner aus England. Es ist in den USA veröffentlicht worden und da hochgepusht worden, also auf Bestsellerliste schnell hochgeklettert. Was zum Thema hat Wilhelm Reich und wie die sexuelle Revolution nach Amerika kam. Und der Titel des Buches heißt Adventures in the Orgasmotron. Der Begriff Orgasmotron hat mit Reich überhaupt nichts zu tun. Gemeint ist wohl der Orgon-Akkumulator, beziehungsweise die durchdrehenden Fantasien von etlichen Leuten, auch Filmemachern und Buchautoren, die dann irgendeinen verrückten Arzt dargestellt haben. Das war auch mal ein Film mit Jane Fonda, wo der seine Patientin dann hier mit allen möglichen Kabeln und Schläuchen verbunden hat und in eine Riesenapparatur dann eingezwängt hat und dann angeblich da irgendwelche, also im Film dann irgendwelche Stromstöße, mit denen er sie dann ja, voll auf Touren gebracht hat. Und dieses Ding heißt in dem Film wohl Orgasmotron. Das hat dieser Christopher Turner als ein Gerät ja, dargestellt, was auf Reich zurückging. Das ist nur der überspannten Fantasie der Filmemacher entsprungen und vieles andere auch. Das Buch ist ein Sammelsurium überwiegend von dreckigen Fantasien, vermutlich von Leuten, die in dem Bereich der sexuellen Entfaltung, des sexuellen Erlebens wahrscheinlich mehr oder weniger Probleme hatten. Vielleicht mehr noch als viele andere Leute. Jedenfalls diesen Dreck, diesen auch pornografischen Dreck, dann auf das Konto von Wilhelm Reich buchen und ihm anlasten, ist völlig daneben. Aber sowas verkauft sich gut. Das war der Bestseller. Und etwas Ähnliches war ja mit dem Harry Mulisch, mit diesem Autor, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, Das sexuelle Bollwerk. Auch dieses Buch ist ziemlich viel verkauft worden und hat mit der Realität dessen, was Reich erforscht hatte, überhaupt nichts zu tun. Das ist reine, durchgedrehte, dreckige Fantasie. Und es ist ein Trauerspiel, dass die Medien auf sowas anspringen, aber das würde noch das Thema in andere Richtungen öffnen, das wollen wir heute nicht weiter verfolgen. Jedenfalls sind dort Dinge und Gerüchte in Umlauf gesetzt worden und werden es immer noch. Zum Beispiel, das kann jeder mal überprüfen im Internet, Welt Online und dann Wilhelm Reich als Suchwort eingeben. Das ist eine Kostprobe, mit welch unsäglicher Dreckschleuder und mit welchen unglaublichen Verwirrungen ein Bild von Wilhelm Reich und seinen Forschungen gezeichnet wird, was mit der Realität nichts, aber auch gar nichts zu tun hat. Dafür gibt sich Welt Online, eine vom Selbstverständnis her seriöse Zeitung, her. Sie haben diese Dreckschleuder nicht aus dem Internet rausgenommen und damals ja in Massen verbreitet. James DeMeo hat sich mal die Mühe gemacht, verschiedene Anfeindungen, die gegen Reich in die Welt gesetzt worden sind, dazu gehören auch die beiden erwähnten, aber noch eine ganze Reihe anderer, auch diese Oslo-Kampagne und vieles andere mehr, mal durchzuarbeiten in Defense of Wilhelm Reich, also zur Verteidigung von Wilhelm Reich. Und zwar zu gucken, was sind deren Darstellungen dessen, was Reich angeblich gemacht und geforscht hat. Das wird dann alles schön säuberlich, auch mit Quellenangabe, dort aufgezeigt. Und daneben setzt er dann, was tatsächlich nach seinen Erkenntnissen und seiner Interpretation der Gegenstand dessen war, worauf die anderen sich bezogen haben. Also was waren wirklich seine einzelnen wissenschaftlichen Erkenntnisse, seine Anwendungsbereiche in diesen vielen Gebieten, von denen ich ja hier auch nur einige gestreift habe. Das ist eine sehr lesenswerte Lektüre, da wirklich mal sozusagen die Dreckschleuder als solche auch zu erkennen, indem man einfach daneben stellt, was die Wirklichkeit gewesen ist. Und das ist ein erschütterndes Bild, was sich da ergibt in Bezug auf die Rolle der Medien, die vor allen Dingen solche Dreckschleudern verbreiten. Und die anderen, die ernsthaften Forscher an dem Thema Lebensenergie und Reich und die ernsthaften Praktiker kriegen auch von diesen Medien immer wieder mal Ausbrüche von Hass und von Spott zu spüren. Da könnte ich ganze Romane alleine über das Thema erzählen, aber das wäre dann ein anderes Mal.
Gut. Gibt es noch was Positives zum Anfang?
Sagen, trotz dieser Anfeindung, trotz dieser Ungeheuerlichkeiten, trotz der offenen Gewalt, die in der Geschichte und ja schon wieder in erschreckendem Maße in der Gegenwart, sich gegen die lebendige Entfaltung richtet und allemal gegen die sexuelle Entfaltung. Trotz der üblen Rolle, die oftmals scheinbar seriöse Medien und Verlage gespielt haben und so weiter und so fort. Ich bin dran geblieben an dem Thema und bereue das auch nicht. Und ich stelle mich hin und sage, und sie bewegt sich doch, die kosmische Lebens- und Liebesenergie.
Und das Leben findet immer Wege zu leben und sich zu entfalten.
Das ist meine Hoffnung, ja. Und dazu will ich gerne meinen Teil dazu beitragen.
Gut, dann vielen Dank für heute.
Ich danke dir.